Es gibt Finalserien und dann gibt es diese Finalserie. Es geht um Stolz, um Tradition, um Leidenschaft und natürlich auch um den Titel 2026 in der Penny DL Mannheim gegen Berlin. So schaut das aus. Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Fans, zur Eishockey-Show. Ja, zur letzten vor dem großen Finale vor der Serie. Aber das soll natürlich nicht heißen, dass wir heute es langsam angehen lassen. Ganz im Gegenteil, es gibt die volle Ladung, natürlich alles, was das große Finale betrifft, die Serie zwischen Mannheim und Berlin und selbstverständlich gucken wir auch ein bisschen zurück und wir reden auch kurz über die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft, die haben wir auch im Blick, denn auch die ist ja mittlerweile schon wieder voll in Action auf dem Weg in die Schweiz. Also Mannheim gegen Berlin, das ist ein moderner Klassiker, kann man sagen, genauso wie die beiden Herren hier bei mir im Studio. Alt, aber irgendwie immer noch en vogue. Rick Goldmann und Basti Schwele.
Sehr schön, guten Abend.
Salut. Basti Schwele übrigens, das sei kurz angemerkt, hat gerade während meiner Einleitung auf die Uhr geschaut und gedacht, was labert der Typ da wieder schon so lange, ja, ne? Ich wollte nur mal ganz kurz auch mal da draußen vermitteln, wie ich hier, während ich rede, während ich versuche, um eine einigermaßen ordentliche Anmoderation zu machen, wie ich gedisst werde.
Kannst du ja im Betriebsrat erklären.
Ja.
Aber er hat gar keine Uhr.
Das ist richtig. Das ist richtig.
Ja, dann lass uns einsteigen. Was ist euer erstes Gefühl, bevor wir gleich auch abtauchen? Natürlich werden wir die Finalserie sezieren. Ihr werdet das tun mit eurer Expertise. Was ist so der erste Eindruck, als man wusste, okay, jetzt ist es Mannheim in Berlin und es gibt wieder eine Serie im Endspiel, im Finale zwischen diesen beiden Mannschaften?
Also erster Eindruck war ja schon mal im Halbfinale, dass wir die großen vier in Anführungszeichen hatten, zumindest die vom Etat her und von den Städten und von den Stadien, dass wir da schon Halbfinale der Superlative hatten. Deswegen war es dann eigentlich egal, wer ins Finale kommt. Aber Mannheim-Berlin hat natürlich schon tatsächlich einen extra Kick. Und das ist auch gar nichts gegen die anderen beiden Mannschaften, die rausgeflogen sind. Aber Mannheim und Berlin haben eine Wahnsinnsgeschichte. Es ist die meistgespielte Playoff-Serie in der Geschichte der deutschen Eishockey-Liga. Mannheim hat seit 2002 keine Serie mehr gegen Berlin gewinnen können. Und die zwei im Finale, das letzte Finale, das die gespielt haben, 2012, waren legendäres. Deswegen musste ich eigentlich darauf freuen. Und, der Rick wird gleich noch drauf kommen, die Vorgeschichte in dieser Saison ist ja auch nicht so schlecht.
Ja, das war mein erster Gedanke letztendlich. Es war wirklich so, weil es ist ja mehr oder weniger, so ist die Saison gestartet, mit einem ordentlichen Clash. Also muss man schon sagen, das war ein sehr übergabes, am dritten Spieltag war es, ein sehr überhartes Spiel, da waren ein paar schmutzige Sachen dabei. Da war Eishockey, wo von beiden Mannschaften überzogen wurde, das wir da gesehen haben. Und dementsprechend hat es schon Potenzial. Das hat spielerisches Potenzial, das hat für mich aber auch eine Eskalationsstufe, wo ich nicht hundertprozentig einschätzen kann, wie sich das Ganze entwickelt.
Wir werden das gleich noch ein bisschen tiefer analysieren, dann auch natürlich vielleicht auf Details eingehen, aber vielleicht macht es Sinn, auch kurz zurückzuschauen. Natürlich wollen wir auch nochmal die Halbfinalserien uns zu Gemüte führen. Der eine oder andere und die eine oder andere da draußen wird traurig sein, weil es eben Köln zum Beispiel nicht geschafft hat oder der RC Red Bull München. Lass uns beginnen mit der Berliner Serie gegen die Kölner, also gegen die Mannschaft, die die Hauptrunde dominiert hat, jetzt glaube ich im dritten Jahr in Folge gewinnt der Hauptrundenmeister auch wieder nicht die Meisterschaft. Das trifft auch eben auf die Kölner Haie zu. Worüber müssen wir als erstes reden in dieser Serie? Was ist der Casus Knactus gewesen für die Kölner Haie, gegen die Berliner am Ende dann doch den kürzeren und vielleicht sogar verhältnismäßig deutlich, sagen wir mal, den Kürzeren gezogen zu haben. Spiel 7 hatten viele im Blick, weil natürlich Köln, da können wir auch gleich noch drüber sprechen, den Heimvorteil doppelt gehabt hätte hinten. Aber vielleicht ist das ja auch ein Aspekt, der in die Serie mit reinspielt.
Naja, für mich ist das ein Aspekt, vor allem jetzt im Nachhinein betrachtet. Also grundsätzlich muss man mal sagen, die Halbfinals, die wir gesehen haben, das hat wirklich Spaß gemacht. Das war die Stimmung, die war großartig. Es waren extrem faire Halbfinals. Beide mit wahnsinnig viel Fanmassen da, war spielerisch auf hohem Niveau. Das hat schon mal sehr gut hingeleitet auf die Finals, die wir jetzt sehen werden. Ich glaube, zu deiner Frage zu kommen, warum der Erste raus ist, warum spielst du eine Hauptrunde mit 52 Spielen? Du spielst dein Heimrecht. Und der Erste hat theoretisch das Heimrecht im Viertelfinale, im Halbfinale und im Finale, damit er vorlegen kann und damit er nicht hinterherlaufen muss. Und in dieser Serie war das eben genau nicht der Fall für Köln. Und das war für mich ein großer Punkt. Weil wenn man sich das anschaut, Berlin startet zu Hause Gewinnt das erste Spiel, klar, dann kommt Köln wieder rein, aber läuft hinterher. Dann gewinnt wieder Berlin. Dann kommt das Gleiche wieder. Und wenn man sich die letzten zwei Spiele anschaut, da ist nicht einmal im Spiel Köln mehr in Führung. Dann kommen sie auch noch unter Druck. Und dann wird das Ganze für mich, was ein Vorteil hätte sein können, genau das Gegenteil. Nämlich, du hast kein Heimrecht, du läufst hinterher, du kannst nicht vorlegen. Mhm. Und dann bist du auch noch eben in der Drucksituation, oder aber im Spiel auch nicht führst. Und dann fehlt dir Leichtigkeit. Und diese Leichtigkeit, die hat man schon gesehen im sechsten Spiel, im ersten Drittel, dass Köln da gefehlt hat. Sie sind dann besser ins Spiel gekommen, finde ich, im Spielverlauf. Aber das hat nicht mehr genügt, das ganze Spiel zu ziehen. Mhm. Und diesen kleinen psychologischen Faktor, dass du vorlegen kannst und dadurch auch ein bisschen Druck wegnehmen kannst, ein bisschen an Leichtigkeit gewinnst, ist eben durch den Spielplan, durch das, dass die Köln Arena, ich muss das kurz erklären vielleicht,
die Köln Arena, Belegung, ja.
Genau, war belegt, für die Spieler und für die Mannschaft nicht zum Vorteil gewesen. Und das ist, ich sage nicht, dass das der ausschlaggebende Grund ist, aber es war sicherlich nicht der Faktor, den man sonst als Stärke hätte, den man bespielen hat können, sondern es war das Gegenteil.
Ja, wir sprechen ja immer bei aber dem Niveau.
Basti, nur angefügt, der Unterschied, finde ich, ist ja auch folgender. Wenn du mal, sagen wir in der Viertelfinalserie oder in der Halbfinalserie, diese Problematik vielleicht einmal hast, aber du hast sie durchgehend in allen Serien. Und das
genau,
finde ich
ist ein Finale genauso
genau, gewesen. Genau, es wäre jetzt auch so genau, gewesen. Also es war klar, als Mannheim ins Finale eingezogen ist, ja. Mannheim wird das erste Finalspiel haben, egal wer es am Ende gewinnt, weil ne, wäre es Berlin gewesen, ist es ja logischerweise durchs Ranking entschieden.
Hat ja was mit der Planung zu tun. Ich meine, jetzt gehen wir ganz kurz zurück. Diese Problematik gibt es ja in der NHL auch. Wer sich heute mal in der Nacht kurz mal das angeschaut hat, alle NHL-Mannschaften haben kein Problem gehabt, zu Hause zu starten. Die haben auch Multifunktionshallen. Das heißt, also in der Planung ist man entweder hergegangen und hat gesagt, naja, wir müssen die Halle irgendwie belegen. Wir gehen nicht davon aus, dass wir in den Top 4 sind und damit auch kein Heimrecht haben. Kann natürlich sein. Kann natürlich auch anders sein. Ich will ja nichts reininterpretieren. Ich sage nur rein spielerisch. Mhm. Für die Mannschaft war das kein Vorteil.
Wir sprechen immer von Kleinigkeiten, die in so einem Playoff zählen. Und ich glaube schon, dass wir 4 Mannschaften im Halbfinale hatten, bei denen Kleinigkeiten einen Unterschied gemacht haben. Immer wieder, sei es spielerisch. Ja. Oder seien das eben auch äußere Faktoren, wie dieser Heimvorteil. Ja. Und wenn man viele kleine Faktoren dazu nimmt, dann war das vielleicht oder wahrscheinlich sogar echt ein Faktor. Das sehe ich genauso.
Wenn man den Faktor nochmal unterstreichen möchte, schaut man sich jetzt 2 Mannschaften an, die im Finale sind. Mannheim und Berlin haben alle Heimspiele gewonnen. So, unterstreicht den Faktor Playoff, Heimrecht noch ganz deutlich in meinen Augen.
Ja, zur außergewöhnlichen Heimstärke, gerade in den Playoffs von Berlin, kommen wir vielleicht auch dann gleich noch, wenn es Richtung Finale geht. Aus Kölner Sicht, was hat vielleicht den Unterschied nicht machen können? Also wo kam im Verhältnis auch zur Hauptrunde vielleicht in den Playoffs insgesamt zu wenig? Vielleicht nicht nur auf die Halbfinalserie bezogen, vielleicht hat das auch schon so ein bisschen angefangen in der Viertelfinalserie gegen Schwenningen, dass man diesen Flow, ich habe immer von der Leichtigkeit gelesen, auch in den Medien, die vielleicht nicht so da war wie zuvor. Wo war so ein Hakler drin? Also was hat die Mannschaft vielleicht nicht mehr so, automatisch klingt falsch, weil das ist immer harte Arbeit, aber mit so einem gewissen Selbstverständnis fliegen lassen wie vorher?
Ich glaube, dass das bei Köln vielleicht zum schlechtesten Zeitpunkt kam, dass sie in der Hauptrunde durch keine einzige Krise mussten. Also die Mannschaft hatte eigentlich 52 Spiele, keinen Druck, keine wirkliche Gegenwehr. Der Platz 1 war sehr früh gefestigt. Du hattest niemals Spiele, wo du 3, wo du mal 4, wo du mal 5 Spiele vielleicht hintereinander verlierst, wo es dann spielerisch nicht so gut läuft. Du hattest kaum Verletzte in der ganzen Saison. Natürlich hast du immer ein paar Spiele, aber im Vergleich zu anderen Mannschaften überhaupt nicht. Und genau durch diese Täler sind alle anderen 3 Mannschaften, jetzt nehmen wir das Halbfinale wieder her, sind die gegangen. Und das ist schon so ein Punkt, wo du sagst, das kann eigentlich nicht sein, dass eine Mannschaft so da durchmarschiert durch alles, was geht und dass da kein Gegenwind kommt. Ja, und der Gegenwind kam dann halt. Und ich glaube, wenn du die Mannschaften sezierst zwischen Berlin und Köln, musst du schon sagen, bei Berlin, wir werden das heute auch nochmal machen mit der Hydra, dass da einer einspringt, der nächste einspringt. In der Viertelfinale-Serie war es Ty Ronning, der Torwartwechsel. Jonas Stettmer erst klasse, dann kommt plötzlich Hildebrand, auch gut, verletzt sich wieder, Stettmer kommt rein und spielt wieder souverän. Du hattest Manuel Widerer, der, finde ich, in der Halbfinalserie einen brutalen Unterschied ausgemacht hat. Da sprechen wir nur von einem Tor, da sprechen wir aber immer nicht nur von Toren, sondern sprechen wir auch über die Art und Weise, wie so ein Spieler agiert und spielt. Und da hat Berlin eben viele. Und wenn du das bei Köln ein bisschen reduzierst, dann war das schon insgesamt, gerade im Halbfinale, eigentlich nur die Reihe um McLeod, um Tommy Bock, der eine überragende Serie allein gespielt hat, aber eben vielleicht dieses Allein, und Storm, der für die zwei super gearbeitet hat. Aber da hat das Verteidiger-Scoring gefehlt, da hat dieses ausgeglichene Scoring gefehlt. Und man muss schon sagen, Juvonen war stark, ja, aber er war nicht der Unterschiedsmacher in dieser Halbfinalserie.
Ich glaube auch, also wenn man jetzt nur auf Köln schaut, also man muss schon auch erstmal den Gegner anerkennen. Berlin hat was geschafft, das viele ihnen nicht zugetraut hätten. Sich so zu steigern und dieses Gesicht, das man in der Hauptrunde nie gesehen hat, dann zum richtigen Zeitpunkt ab dem Viertelfinale zu zeigen und sich dann noch weiter zu steigern. Aber wenn ich jetzt wirklich hergehe und sage, so, was hat mir vielleicht an Köln gefehlt? Und dann war das so, wie gesagt, ich glaube auch, dass es ein mentaler Aspekt war, dass sie das Heimrecht nicht hatten. Aber zusätzlich haben sie vielleicht ein bisschen diesen Edge verloren, diese ganz kleine Kante Vorsprung, die sie sonst hatten. Und es geht los, statistisch gesehen, im Powerplay für mich. Powerplay war ein ganz wichtiger Faktor in der Hauptrunde. 30% Erster, wenn man sich das jetzt anschaut, droppt es runter auf 10% auf dem letzten Platz. Ja, nur in der Halbfinalserie. Dann hast du natürlich diese Tore, die du in der Hauptrunde dann irgendwann erzielt hast, zu einem guten Zeitpunkt, weil dich dein Torhüter zum Teil gnadenlos gut im Spiel gehalten hat. Und diese Tore sind zum richtigen Zeitpunkt nicht gekommen, du hast aber einen Gegentreffer bekommen. Das heißt, bei Juvenal, wenn man jetzt draufschaut, da ändert sich kaum was, marginal von der Fangquote. Aber du hast auch das Gefühl gehabt von der Mannschaft, er hat nicht diese Selbstsicherheit ausgestrahlt, diese überdimensionale, die er in der Hauptrunde hatte.
Hatten wir das nicht, sorry, um dich zu unterbrechen, als so ein bisschen das Thema aufgemacht in Spiel 6? Ja. Weil wir es auch geschaut haben, explizit auf die Torhüter. Genau. Wie steht Juvonen drin? Wie reagiert der? Ja. Spielt der groß? Das ist ja
auch. Im zweiten Drittel war kein Unterschied, aber im ersten Drittel habe ich gefunden, war ein bisschen ein Unterschied zu erkennen.
Auch.
Im zweiten Drittel ist auf einmal bei Köln, auch durch dieses, im letzten Spiel reden wir jetzt, ist auf einmal diese Leck mich am Arsch-Einstellung kommen und sagen, okay, wir haben nichts mehr zu verlieren. Ja, ist so. Das kommen, da ist auch ein anderer Fighting Spirit wieder kommen, dann haben die gespielt und dann sind sie im letzten Drittel nicht mehr reingekommen. Aber jetzt nochmal zurückzugehen, insgesamt über die Serie hinweg, finde ich, ganz leicht hat der Edge gefehlt. So ist es minimal, marginal, da ein Tickchen, da das Powerplay-Tor nicht getroffen, da keinen Treffer kriegt, dann vielleicht ein Tor mehr bekommen. Und wenn du das aufaddierst, dann sind es eben diese Sachen, die vielleicht zu wenig waren. Und hinzu kommt auch die Tiefe. Ich finde, die Tiefe hat Köln lange ausgezeichnet. Ich finde, vor allem Bock ist herausgestochen in der Halbfinalserie. Aber ich finde, wenn man sich das nachher genauer anschaut bei Berlin, dass die Tiefe letztendlich den Unterschied dann gebracht hat. Mhm.
Die Tiefe in der Qualität auf jeden Fall.
Die Tiefe in der Qualität, die Tiefe vom Goalscoring. Da kommen auf einmal Verteidiger dazu, die Tore erzielen. Da kommen auf einmal wieder ein Unterzahl dazu, um den noch mehr aufzunehmen von dir. Da kommen dann viele kleine Faktoren rein, die sich aufreihen, die du eigentlich so gar nicht so auf dem Schirm haben kannst, die sich aber dann ergeben.
Ja, was vielleicht auch für viele nicht so ersichtlich ist, was für mich ein Faktor war in dieser Serie, Coaching.
Okay.
Sehe ich als Faktor. Ist mir aufgefallen, gleich im ersten Spiel, der Vorcheck von Berlin war gnadenlos, schnell, hart und gnadenlos.
Ja.
Und allein dadurch haben die im ersten Spiel schon, das sie gewinnen, haben die zwei Tore erzielt, weil sie Köln im eigenen Drittel den Puck abgenommen haben, obwohl Köln den Puck hatte.
Ja.
War im Spiel 6
auch wieder so. Ist das wirklich ein Coaching-Ding? Sondern das ist ja eine Spielphilosophie, das ist eine Einstellung. Du kannst ja
auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es auch eine Reaktion, glaube ich, die Serge gesagt hat, weil der Serge einfach gesagt hat, Köln spielt, meine persönliche Meinung, zu viel im eigenen Drittel. Nicht schnell genug aus dem eigenen Drittel raus, sondern die haben D-to-D-Pass vielleicht zweimal, vielleicht dreimal. Vielleicht
Scheibenkontrolle.
Vielleicht spielt der Außen, der angespielt wird, nochmal zum Verteidiger zurück. Und da bist du natürlich anfällig, wenn du da Scheiben verlierst, wenn der Gegner hart drauf geht. Und ich glaube schon, dass Berlin das analysiert hat und dass Berlin das als taktisches Mittel verwendet hat gegen Köln.
Aber ich glaube nicht, dass es individuell war, das wollte ich sagen, sondern wenn man sich Berlin anschaut, ist es immer so gewesen, vor allem wenn Berlin erfolgreich war, dass sie von ihrer Offensive gelebt haben, von ihrem Vorcheck gelebt haben und dass sie das Spiel sehr weit nach vorne verlagert haben.
Ja, auf jeden Fall, das ist ja die Berliner DNA, so zu spielen.
Genau.
Aber dann passt es, hat es halt vielleicht auch auf den Gegner gepasst, aber ich finde, das sehr, sehr variabel reagiert hat. Und da gibt es auch einzelne Sachen, wie dann, als er ein Center-Problem plötzlich hatte, dass du siehst, Manuel Wider nimmt Defensiv-Bulli, geht dann wechseln und dann kommt der offensive Center erst dazu. Also da sind so Kleinigkeiten, auch dann im Tausch, dass Erik Mick mal in einem Heimspiel plötzlich wieder Stürmer spielt, weil vorne einer fehlt, weil er es aber vielleicht dann ein bisschen defensiver in der Reihe angehen will und sagt, Erik Mick ist halt, spielt mir da den besseren defensiven Part als Stürmer, wenn ich ihn brauche. Das sind wirklich Details. Aber ja. ich finde, wenn man die Details Serie beobachtet, dann hat man das gesehen. Und da ist mir Köln ein bisschen zu starr in seinem System insgesamt.
Bin ich bei dir und du kannst es jetzt auch bringen. Ich kann nichts dagegen sagen, weil sie es gewonnen haben, die Serie. Wird man diese Serie verlieren? Und schaut man vielleicht auch ein bisschen bei Olympia zurück. Sagen manche Leute, das ist ein Overcoaching, was da gemacht wird. Ist ein schmaler Grat.
Ist ein schmaler Grat.
Ist ein schmaler Grat. Ich höre dich, was du sagst. Ich sage mal vom System her, wie sie fortchecken. Ich glaube, das ist eher ein bisschen die DNA. Die Kleinigkeiten habe ich auch gesehen. Und die sind ausgegangen und waren ein Faktor, das stimmt. Mhm. Hat aber mit Jalonen auch einiges versucht, finde ich schon. Also er hat immer wieder Leute aus dem Line-Up genommen, reingenommen, rausgenommen. Hat es denen mehr Selbstvertrauen gegeben, den Spielern, die rein und rausgegangen sind? Da habe ich ein großes Fragezeichen. Diese Problematik hat Berlin gar nicht, weil die wissen, wir sind nur zu 20. Mhm. Es gibt gar keine Möglichkeit. Wir spielen vielleicht bei einer anderen Position oder wir werden noch weniger, aber wir müssen es untereinander regeln. Da sitzt keiner draußen. Weißt du, ich meine, das ist schon auch ein anderes Bonding.
Also das sich bottom line ist ja, es fehlte in vielen Bereichen oder in vielen kleinen Bereichen wenig. Aber zusammengefasst genug, um eben diese Serie am Ende mit 2-4 gegen Berlin zu verlieren. Wir werden ja vielleicht auch gleich noch über den Mythos Berlin und auch Serge Aubin mit den Playoff-Serien vielleicht nochmal en Detail reden, wenn wir aufs Finale auch nochmal gucken. Aber ich würde natürlich schon nochmal gerne, wenn man über Köln jetzt nachdenkt, zwei Gedanken auch nochmal reinwerfen. Denn Jalonen, Finale gespielt, jetzt Halbfinale gespielt, also er konnte auch nicht die große Sehnsucht befriedigen der ganzen Stadt und aller Haie-Fans, den Titel dann nach 2002 endlich mal wieder nach Köln zu bringen. Auf der anderen Seite, die Mannschaft hat ja eine Entwicklung gehabt, also auch wenn es jetzt sogar weniger geworden ist als im Jahr zuvor, aber im Jahr zuvor war es vielleicht noch, oder in der Saison zuvor, ein bisschen mehr, ich will jetzt nicht sagen Zufall, klingt blöd, aber es war nicht ganz so geplant, vielleicht.
Du bist ja auch Erster, Hauptrundenerster.
Genau, und jetzt bist du als Hauptrundenerster. Und ich glaube,
letztes Jahr war es ein Erfolg, ins Finale zu kommen. Dieses Jahr war es ein Misserfolg, nicht ins Finale zu kommen.
Genau, das wollte ich jetzt sagen. Wie groß ist die Enttäuschung auch rund um Köln? Also dieser Downer, auch mit den Investitionen in die Mannschaft, das so gebaut zu haben, dass es eigentlich auch eine Titelmannschaft sein darf, das ist nochmal ein ganz schöner Rückschlag oder Comeback Stronger.
Also, das ist schwer. Also, ich glaube ja, du gehst ja nicht
in Playoffs. Also, ohne Jalonen logischerweise, für alle, die das nicht wissen, aber natürlich.
Aber du gehst ja Jalonen, als Erster gehst du eigentlich mit Selbstvertrauen in Playoffs, aber du kannst ja trotzdem nicht voraussetzen, dass du, weil du Erster bist, die Meisterschaft gewinnst und weil du sagst, wir haben jetzt eine gute Mannschaft geholt, Investitionen hin oder her. Es ist dann Playoff und da entscheidet sich so nicht, ob du Erster in der Hauptrunde bist. Das ist ja immer wieder das Playoff-System im Eishockey, das ja ganz eigen ist, aber. Eine Enttäuschung wird sicher da sein, weil es was anderes ist, dieses Finale nicht zu erreicht haben, als letztes Jahr das Finale erreicht zu haben. Und natürlich will man das Step by Step gehen, aber so diese Schritte, die kommen bei Köln ja jetzt auch etwas schneller. Das hat ja auch jetzt Jahre gedauert, bis die Haie mal wieder im Finale standen, bis die Haie mal wieder im Halbfinale standen. Da waren zwischendurch auch mal keine Playoffs dabei. Deswegen glaube ich schon, dass die Organisation insgesamt mit diesem Zuschauer Boom, mit diesen unfassbar emotionalen Zuschauern. Das Wahnsinn, hat so Spaß gemacht im Stadion. Das war wirklich sensationell, dass diese ganze Stadt, wie viele Leute da hinter den Haien stehen, dass es insgesamt mit dem Zuschauerrekord, mit einem DEL-Rekord, 16 Siege in Folge in der Hauptrunde und so, dass man schon wieder einen Step nach vorne gemacht hat, finde ich auch insgesamt als Organisation. Und man braucht auch Geduld, um irgendwann mal wieder was Großes zu gewinnen. Und ich glaube, dass Köln auch diese Geduld hat. Aber sie merken schon, insgesamt sind sie auf dem richtigen Weg, auch wenn das jetzt in Anführungszeichen ein Schritt zurück war, was ich insgesamt nicht sehe, weil ich finde, die Haie haben trotzdem eine klasse Saison gespielt.
Da wollte ich gerade hin. Also ich wollte auch gerade sagen, ich sehe das keinen Schritt zurück. Also du bist Erster in der Hauptrunde, das musst du jetzt schon mal mitnehmen, weil sonst brauchst du die 42 Spiele nicht spielen. Das
waren sie auch erst dreimal jetzt überhaupt.
Also, seit Anfang also du bist Erster in der Hauptrunde, du gehst da rein. Was enttäuschend ist, du hast vielleicht wirklich die besten Voraussetzungen Voraussetzungen gehabt, dieses Jahr eine Meisterschaft zu holen. Und du schaffst es nicht. Da verstehe ich natürlich den Chor, den Kern der Mannschaft und auch der Fans, dass sie sagen, das ist eine verpasste
genau
Chance.
Genau darum ging es. Genau, hat das ja abgezielt, ne? Weil das macht, glaube ich, die Enttäuschung etwas größer im Umfeld, kann ich mir vorstellen, logischerweise.
Bei den Spielern aber übrigens auch.
Ja, natürlich.
Jetzt ist natürlich das, um da hinzugehen, wie geht es weiter? Und das ist schon spannend. Jetzt hast du natürlich, und es unterscheidet ganz viele Clubs zu Berlin, wo Sergio Barr und Richer seit vielen Jahren gemeinsam wirken, mit einer Sprache sprechen und Philosophie gleich aufbauen. Ein Trainer wechselt nächstes Jahr wieder. Mhm. Du hast mit Jalonen jetzt einen gehabt, der ein System reinbringt, der auch Spieler aus Finnland reinbringt, der von der Spielweise ein bisschen was ändert, der offensichtlich dieses Team führen kann und diese Stadt auch so feurig sie ist im Umfeld und in den Medien ganz gut im Griff hatte. Mhm. Auch sportlich gesehen, was er möchte, welche Spieler, mit wem er arbeiten möchte, der jetzt nicht mehr da ist. Das heißt, du hast da natürlich schon einen Umbruch drin. Ich gehe jetzt auf den deutschen Sektor hin. Wir wissen auch nicht, wie es da an ein paar Stellen weitergeht. Wichtige Stellen, vom Kapitän angefangen, wo Fragezeichen da ist, bis zu anderen Positionen, wo man weiß, das sind auch Nationalspieler, der wird nächstes Jahr nicht mehr da sein. Also da kommt schon auch ein Umbruch wieder rein am deutschen Stamm, der unheimlich wichtig ist, um Meisterschaften zu holen. Auch da siehe Berlin die letzten Jahre. Und dementsprechend ja, Köln ist auf dem richtigen Weg im Umfeld, in dem, was sie gemacht haben, welche Schritte sie investieren. Aber nächstes Jahr, ich bin gespannt mit neuen Gesichtern, wie es da
entscheidend ist. Was man aber auch so hört, also was man so hört, wir sind nicht dazu da, da irgendwelche Personalien zu bekannt zu geben oder irgendwas zu spekulieren. Aber ich glaube, die deutschen Spieler, die nach Köln kommen, werden diesen deutschen Stamm noch mal um einiges stärker machen.
Ja. Aber es ist auch das erste Jahr da, es ist kein gewachsen.
Das ist klar. Gewachsen ist das Ding noch nicht, genau. Deswegen es dauert immer ein bisschen.
Und möglicherweise, du hast es ja schon angerissen, könnte natürlich auch eine besondere Zäsur stattfinden, wenn eben möglicherweise ein Moritz Müller sagt, das war's, ich höre auf. Wissen wir jetzt zum Status quo gerade nicht. Aber er ist natürlich der Hai als solches. Ja, also ich glaube auch, ich behaupte mal einfach, für den hätten sich sehr, sehr viele gefreut. Vermutlich sogar auch ein paar Fans von anderen Mannschaften, übertrieben gesagt. Also auf den hätten sich sehr viele einigen können. Manchmal natürlich auch genau so ein bisschen der, an dem sich alle reiben. Aber er ist nun mal einer der prägendsten deutschen Eishockeyspieler, die wir haben, aktiven.
Und auch erfolgreichsten, ohne dass er die Meisterschaft gewonnen hat.
Genau, und das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich saß da auch und dachte, okay, natürlich sehe ich es neutral, aber wenn ich vom Storytelling etwas überragend hätte gefunden, rein journalistisch drauf geschaut, dann wäre es wie so eine Doku, Special-Doku nochmal gewesen, Moritz Müller, möglicherweise dann in seinem letzten Jahr holt er doch noch den Titel. Mhm. Ne? Also das ist natürlich auch noch etwas, was so in Köln jetzt vielleicht final doch nicht funktioniert hat. Schade für ihn, trotzdem eine sensationelle Karriere, das ist klar, aber
ich glaube, man muss da schon schauen, also erstmal, ich möchte es nur mal betonen, ich meine, der hat Olympia-Silberkohl, der Weltmeister-Silberkohl, der ist der Kapitän der Eishockey-Nationalmannschaft. Auch da ist natürlich das Fragezeichen. Wir wissen nicht, wie es mit Köln weitergeht. Was macht er mit der Nationalmannschaft? Da habe ich da natürlich auch ein Fragezeichen. Aber das werden wir alles hören in nächster Zeit. Ich glaube aber trotzdem, dass die Karriere außergewöhnlich ist. Das muss man ohne Frage sagen. Egal, ob er jetzt weiterspielt oder nicht. Und er hat ja bewusst eine Entscheidung getroffen. Nämlich eine Entscheidung für Konstanz. Für Entscheidung für eine Heimat, Entscheidung für eine Familie, Entscheidung, wo zu bleiben. Mhm. Und nicht zwingend jeder Meisterschaft nachzujagen, kann man ja nachher immer sagen, vielleicht hat er gar nicht die Angebote gehabt, immer wieder hinzuspringen, wo gerade eine Meisterschaft ist und wo es so ist.
Könnte man aber über Patrick Heimer auch sagen.
Ne, könnte, man könnte aber natürlich einen anderen Lebensweg oder Karriereweg machen, wo man mehr Möglichkeiten vielleicht auf eine Meisterschaft hätte. Und er hat sich aber bewusst dafür entschieden. Und dementsprechend glaube ich, dass das sicherlich auch kurz dauert, dass er das verkraften muss, dass es dieses Jahr wieder keine Meisterschaft war. Aber ich glaube nicht, dass das seiner Karriere einen Abbruch gibt.
Nein, nun überhaupt nicht. Der das sollte das auch gar nicht andeuten, sondern ganz im Gegenteil. Ich meinte ja gerade, ne,
seine
prägenden Figuren und eben auch etwas, ne, wofür er steht. Für Haltung, für Verlässlichkeit, für Loyalität, für Fairness, für
Härte. 23 Jahre war er im
Club. Unglaublich viel drin.
23 Jahre.
Absolut.
Ja. Ja, Wahnsinnsgeschichte.
Was mir noch aufgefallen ist und was ich eigentlich am bezeichnendsten vielleicht in dieser Serie gefunden habe, das war vorm Spiel. Wir hatten ja einen sehr speziellen Raum, wo wir uns dieses Mal aufhalten konnten, weil alle anderen Räume waren weg. Und er war eigentlich in saublöd in der Lanxess-Arena, oben drin in so einem Cargo-Raum, wo die Spieler unten Fußball spielen. Und ich habe die Berliner Spieler Warm-up machen sehen.
Ja.
30 Minuten gehört. Egal wo du warst, da unten in der Lanxess-Arena, hast du die gehört. Da ist es Zugang wie auf Mallorca am Ballermann, wenn die dir das Spiel machen, wo du die Flaschen aufstellst, abwirfst, dann musst du hin und her laufen, musst du Ex ausdrücken.
Was du alles nicht weißt.
Okay. Ja, die kenne ich schon, die Spiele. Mhm. Da ist es Zugang,
den Namen der Spiele,
die haben sich untereinander beschimpft, da war eine Gaudi, es war unsäglich. Also ich habe mir echt gedacht, das gibt's ja nicht. Also da war ja der Einzige, der Leo Pföderl, war der Letzte, der dann gegangen ist bei diesem Spiel und hat dann noch Sprints alleine gemacht und da war sehr konzentriert in dieser Phase. Aber davor ist der Zugang, da war eine Leichtigkeit da, da war eine Einstellung da, als wie, wir müssen überhaupt nichts, wir dürfen hier spielen. Und das ist ein ganz großer Unterschied gewesen. Wenn du das siehst, wie die da miteinander umgegangen sind, das war, ich habe es auch erzählt, ich habe es dir erzählt, ja. Ich habe es auch ohne erzählt, das war für mich so ein Moment, wo ich mir gedacht gehabt habe, wow, diese Lockerheit ist ungeschlagen.
Okay, ja, das ist vielleicht auch dieses Meistergehen und diese Attitüde, die drin steckt.
Vielleicht auch nach dieser Saison, wo man sagt, du, hör mir zu, auf uns hat keiner mehr gesetzt, auch schon im Viertelfinale nicht.
War es irgendwie dieses Meistergehen, in Anführungszeichen, es wird ja immer auch so plump rumgeworfen und alles. Mhm. Aber auch dieses, also wann willst du es besser erklären als bei den Eisbären bislang in diesem Jahr oder in diesen Playoffs? Weißt du, die sind zum, wann haben die zuletzt kein Heimrecht gehabt? In zwei Serien hintereinander, haben sie jetzt auch wieder nicht. Im Finale, also die kennen das ja auch gar nicht, von Platz 6 zu starten. Das ist eine ganz andere Dimension.
Und sie hatten ja Heimrecht im Halbfinale.
Hatten sie ja. Das ist natürlich richtig. Heimvorteil übrigens. Heimvorteil. Egal, aber ich glaube schon, dass du da einfach auch siehst, dass diese Selbstverständlichkeit, über die oft gesprochen wird, dass die einfach da ist und dass die auch nicht gelernt ist, sondern die ist gewachsen. Und das kannst du oft auch gar nicht steuern, sondern das ergibt sich einfach selbst. Und das ist auch, wovon man spricht, dass dieser Kern ist einfach Wahnsinn.
Lass da noch einen Satz bitte dazu sagen. Ich glaube schon, dass sich das auch aufsummiert. Und ich habe das auch nach dem Spiel gesagt. Du hast ganz viele drin, die letztes Jahr diesen Schicksalsschlag mitgemacht haben, mit dem Tod von Tobi Eder, dann Weg gefunden haben, das Ganze umzumünzen in was Gemeinsames, trotzdem was zu erreichen für jemanden, die immer noch da drin sind. Dieses Jahr andauernd Verletzte wirklich sehr viele Auswege hätten finden können, zu sagen, du, okay, dann ist es halt dieses Jahr nicht der Fall.
Ja.
Aber auch dieses Jahr haben sie nicht diesen Ausweg genommen. Kein Spieler hat den Ausweg genommen. Wenn einer bei der Tür gestanden ist, hat ein anderer zurückgezogen und gesagt, da geht's lang. Mhm. Oder was der Trainer oder was der Manager oder sonst jemand. Und das ist schon ein Bonding, das, was ich vorher auch gemeint habe, das, wo über zwei Jahre geht in der Tiefe, wo ich nicht glaube, dass das viele Mannschaften erleben oder überhaupt Menschen erleben in der Gruppe. Und das macht was mit der Gruppe. Und das wollte ich eigentlich nochmal mit diesem Fußballspiel einfach nur sinnbildlich unterstreichen.
Ja, interessanter Punkt. Lass uns da gleich nochmal drauf eingehen, wenn wir über die Finalserie sprechen und die vielleicht aufeinanderlegen oder übereinanderlegen. Aber natürlich wollen wir auch nochmal ganz kurz zurückschauen auf das, was passiert ist in der anderen Halbfinalserie mit dem Einzug der Adler Mannheim gegen den ERC Red Bull München am Ende in 4:1. Also ein Spiel weniger haben die Adler gebraucht in dieser Serie. Kann man
weg? Du hast mir ein Video geschickt.
Was, ihr macht jetzt Kommunikation über WhatsApp oder was?
Er schaut aufs Telefon.
Ja, ich wollte gucken, wie lange wir für den ersten Punkt braucht haben.
Ja.
Und er hätte 15 Minuten dauern sollen. Und wir wären jetzt eigentlich im Vorschau-Finale. Aber wir sind ja jetzt erst bei Mannheim. Wir hängen schon wieder.
Ja, wir hängen. Okay, dann halt doch kurz deinen Gedanken. Der kann ja auch ein bisschen hängen. Vielleicht hören wir zunächst mal zwei Protagonisten rund um diese Halbfinalserie. Und wir starten mal mit einer Stimme von dem Head Coach von Dallas Aikens, aber zunächst Matthias Plachter.
Oh, sehr emotional. Ich denke, wir haben lange jetzt gewartet, oder ich persönlich. Und es ist einfach geil, wieder da zu sein. Ich denke, wir spielen eine gute Saison. Jetzt sind wir da, wo wir sein wollen, aber haben noch nicht genug.
Es war eine enge Serie. Am Ende 4:1 für die Adler, aber jedes einzelne Spiel, auch das heute, war lange eng. Was war der ausschlaggebende Punkt aus Ihrer Sicht?
Ja, ich glaube, wie du schon sagst, es war eine verdammt enge Serie. Die ersten drei Spiele hätten in beide Richtungen gehen können. Ich denke, manchmal sind Sachen wie Glück, wenn man sieht, die OT-Winner, der Zweite, der da von der Bande reinspringt. Manchmal braucht man einfach Glück. Manche sagen, manche arbeiten sich das Glück. Ich kann sehen, wie man es will. Im Endeffekt ist es scheißegal. Jetzt stehen wir da und freuen uns drüber.
Well, I thought we were solid. We got great goaltending. We scored timely goals. We did a lot of pre-scout on their goaltender and we were able to expose them a little bit here tonight.
Also gutes Torhüterspiel, sagt Alice Eckens mit Maxi Franzrepp. Tore zum richtigen Zeitpunkt, diese timely goals, wie er das beschreibt. Und auch, dass man sich durchaus sehr intensiv mit der Art und Weise, wie Bibo im Tor agiert, auseinandergesetzt hat. Das hat er angeführt, auch nochmal als einen wichtigen Vorteil. Aber im Interview mit Matthias Plach, da kommt erstmal, finde ich, eine sehr große Freude raus und so eine Erleichterung, es endlich geschafft zu haben. Man muss ja nochmal einordnen, dass 2019 zum ersten Mal wieder im Finale die Adler Mannheim. Also die waren ja echt lange off, was dieses besondere Finale betrifft, was eine Serie betrifft. Also das ist eine Genugtuung, glaube ich, für diese Mannschaft. Aber kann man es auch auf den Punkt runterbrechen? Am Ende waren es eben diese Spieler 1 und 2, diese Overtime-Wins, die Mannheim eigentlich in die richtige Richtung geführt haben, relativ früh in dieser Serie?
Also ich glaube, wir schauen uns ja diese Spiele auch immer wieder an. Und dann gibt es hier eine Zusammenfassung.
Das war Michaelis in Spiel 1.
Genau. Der zweite ist jetzt eigentlich wirklich krass. Und der kommt hier von der Bande zurück. Wir waren da gemeinsam in München. Da hast du schon gemerkt, also wenn du zwei Spiele so gewinnst, dann wird es schwer. Mhm. Und jetzt muss ich möchte auf einen Satz sogar, ich bin absolut bei Matthias Plachter, München macht die Tore nicht, Punkt. Ich glaube nicht, dass München die schlechtere spielerische Mannschaft war in dieser Serie, aber die machen die Tore nicht. Ja. Mannheim macht sie zum richtigen Zeitpunkt. Und jetzt kann man natürlich wieder, wie bei Köln gegen Berlin, auch in die ganz marginale Sache Details reingehen. Ich finde, da kommen dann natürlich schon ein paar Faktoren wieder dazu. Ich finde Franzrepp zum richtigen Zeitpunkt perfekt gehalten. Die Tore, wie auch der Trainer gesagt gehabt hat, schießt Mannheim dann halt auch zum richtigen Zeitpunkt. Mhm. Franzrepp hält, auf der anderen Seite schießen sie die Tore, München macht's nicht. Ich finde, dass München extrem Wagner abgegangen ist in der Verteidigung, finde ich einfach. Und ich finde auch im Halbfinale, dass man zum Beispiel Murphy gemerkt hat, dass er nicht hundertprozentig fit war. War ja kurz raus, auch wegen Gehirnerschütterung. Nicht nur, weil er jetzt da keinen Punkt macht, so wie Ferguson und Hetherington auch in der Halbfinalserie. Und weil ein bisschen auch die Tiefe fehlt im Toreschießen insgesamt
ja,
damit.
Ja, ich habe gemerkt, der Sousa war in der Saison oft verletzt. Der Sousa ist in der Halbfinalserie, hat er keine Rolle gespielt.
Kein
das
Faktor
ist der,
gewesen,
bei dem die in München, auf den bist du angewiesen vom Toreschießen, gerade in den Playoffs.
Und dann kommen noch ein paar dazu und dann fehlen dir einfach ein paar Tore aus der Sache heraus.
Ja, 5% Schussquote, ne?
Genau. Es fehlen dir einfach. Du machst die Tore.
In den ersten Spielen
vor allem. Und dann ist es schon so, dass man sagen muss, Bibo war marginal vielleicht nicht ganz so gut wie in der Hauptrunde. Er war ein wahnsinniger Faktor. Ja. Und Franz Repp hat das Niveau absolut gehalten und im wichtigen Zeitpunkt sogar da. Er war für mich der Garant, weil er die Dinge einfach hält.
Also wenn wir uns erinnern, in Spiel 1, in dieser Overtime, da gab es 30 Sekunden. Ja. Das waren gefühlt zwei Minuten.
Zum Beispiel, den
Ball raus. Ja, das ist ja nur der eine. Das war eine Situation. 30 Sekunden hatte München gefühlt 10 Schüsse und Abschlüsse in dieser Overtime und muss dieses Spiel 1 für sich entscheiden.
Und dann geht es genau andersrum.
Genau, und dann geht es andersrum. Und in Spiel 2 hat er auch, wenn du dich erinnerst, ich meine, er führt München 2-0. Dann macht Plachty mit diesem Wahnsinnsschuss den Ausgleich zum 2-2. Und eine Minute 17 vor Ende hat Hiroshi diese Chance, die ähnlich war wie dieser Save gerade, wo der Maxi Franz aber auch mit den Schienen nochmal unten ist und Mannheim überhaupt in diese OT rettet.
Ja. Bin ich hundertprozentig dabei. Franz Repp auch von der Fangquote nur im Halbfinale bei 93,5. Und trotzdem muss man dann auch sagen, die Ruhe, die Mannheim dann manchmal gehabt hat, vor allem auch defensiv, das ist dann schon auch was sie nicht gelernt haben, aber was sie gezeigt haben in dieser Serie. Dass sie da Wege finden, auch in Special Teams zum Beispiel, Unterzahl extrem gut zu sein, den Gegner dann auch nicht die ganz großen Sachen zu geben. Und wenn sie doch da sind, so wie du es gesagt hast, weil diese Phasen einfach passieren, hattest du einen brutalen Torhüter. Und aufaddiert, München macht die Tore nicht. Punkt.
Ja, ja. Also den interessantesten Fakt, das ist jetzt nur eine Zahl, aber ich fand das so spannend, weil das irgendwie so verdeutlicht hat, wie eng am Ende diese Serie dann doch war, auch wenn es da mit 4-1 steht. Und wenn du jetzt in 5 Jahren da drauf guckst und recherchierst das nochmal nach, denkst du, oh ja, gut, 4-1 durchgegangen und guckst vielleicht gar nicht auf die Einzelergebnisse, dann guckst du noch, okay, zweimal Overtime, ja, könnte vielleicht am Anfang eng gewesen sein. Aber über 70% der Spielzeit stand es Remis. Also das zeigt ja auch, wie wenig Mannheim jetzt auch geführt hat. Also dass sie gar nicht jetzt mal vorne weggelaufen sind, sondern dass es eigentlich immer über lange Phasen in diesen Spielen durchaus sehr, sehr eng war, vor allem natürlich in den ersten beiden Spielen. Münchner Sicht, vielleicht das noch angemerkt, weil wir über die jetzt gleich ja auch nicht mehr reden werden. Halbfinale, Schritt gemacht in die richtige Richtung, fehlte an gewissen Stellen eben was. Im weitesten Sinne hast du es ja gesagt, die Tore vor allem, ein paar haben abgeliefert. Rieder hat eigentlich ganz gut getroffen. Edelz hat auch, finde ich, in
starke
dieser
sehr starke
Halbfinalserie oder insgesamt in den Playoffs gut performt, keine Frage. Also es sind ein paar rausgestochen, aber wo muss vielleicht München den nächsten Schritt machen, wenn sie vielleicht auch wieder dann nochmal diesen Step wieder ins Finale machen wollen?
Also ich glaube erstmal, auch da muss man die Hauptrunde dazu nehmen. Das muss man schon immer fairerweise davor auch anschauen.
Ja.
Und ich finde, nach den ersten 7, 8 Spielen dachte ich mir, ob das so in die richtige Richtung geht. Trainer neu, nicht so wirklich punktet. Murphy, der später dann ein brutaler Faktor war, war da, glaube ich, sogar kurz in der Heimat, war gar nicht da. Die ersten Spiele nicht wirklich eine Bindung gehabt. Da haben wir gedacht, boah, das könnte
haben sich schon stark entwickelt, oder?
Könnte eine schwierige Saison werden. Und da muss man aber auch sagen, nach dem Deutschlandcup, peu à peu, diese Mannschaft ist immer besser geworden, auch mit den Zunahmen von Bibo. Ich glaube, war ein ganz wichtiger Faktor in der Hauptrunde. Und insgesamt glaube ich schon, dass das der richtige Schritt für München war.
Ich glaube, jede Mannschaft, die über die 100 oder mehr Punkte in so einer Hauptrunde holt, das ist eine richtig gute Saison, absolut, weil das musst du erst mal holen.
Glaube ich auch. Ich glaube, dass das der richtige Schritt war. Ich glaube, immer noch an ein paar Stellen kann man was machen. Ich glaube auch, dass man vielleicht einen Ticken wieder jünger werden kann. Ich bin gespannt. 1, 2 Importpositionen müsste man was machen. Vielleicht noch 1, 2 Deutsche hinzufügen. Aber das ist eine Mannschaft, die jetzt auch mit diesem Trainer intern, was man hört, funktioniert es sehr gut.
Also man hat sich so ein bisschen emanzipiert von der großen Schatten- oder Lichtgestalt Don Jackson. Ich glaube, das war erstmal in München ein ganz wichtiger Schritt.
Stimmt, es hat lang genug gedauert.
Ja, das war jetzt wirklich so eine Zäsur und so eine ganz aber neue Phase.
Es ist natürlich jetzt auch leichter, weil er nicht mehr da ist. Es ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber er war, wenn du da bist und das Ganze noch berätst, bist du halt da.
Ja.
Und jetzt hat man halt einen Schlussstrich letztes Jahr gezogen. Und ich glaube, das war für alles, was er letztendlich für die Mannschaft gemacht hat, trotzdem der richtige Schritt, weil man natürlich auch den nächsten Schritt gehen möchte.
Genau, den gehen wir auch, oder?
Gerne.
Wir müssen ein bisschen Tempo aufnehmen. Ja. Und dann lass uns doch auch reingehen, vielleicht in die Finalanalyse. Und bevor wir darüber reden, schauen wir uns mal ein paar hübsche Bilder an, die fähige Leute zusammengestellt haben. Das nennt sich Trailer für die Finalserie 2026, also quasi ein Anschmecker, ein Heißmacher, ein Leckerli, ein Bonbon für euch. This is the end. There's no tomorrow. And it's falling apart. This is the end. The world is at and there's no longer left in the dark. Das Finale. Live bei Magenta Sport. Ah, ist das herrlich. Darauf können wir uns freuen. Zum vierten Mal in einem Finale, zuletzt 2012. Diese beiden Mannschaften. Und Basti hat es ja vorhin schon ein bisschen angerissen. Es sieht nicht gut aus, wenn man nur auf die Zahlen guckt für die Adler Mannheim, weil die Eisbären die letzten Serien, die letzten 7 dominiert haben. Aber das vielleicht zum späteren Zeitpunkt. Ich würde vorschlagen, wir können uns ja auch mal ein paar Stimmen reinholen, bevor wir auch diskutieren oder ihr das tut mit der Einschätzung. Gerade was den Weg auch ins Finale betrifft bei der Mannschaften. Geäußert haben sich zum einen Marcel Nöbels bei den Eisbären Berlin und Leon Gabanke bei den Adler Mannheim.
Ich glaube, dass wir uns von Spiel zu Spiel eigentlich solide und konstant gesteigert haben. Es waren 2 harte Serien. Ich glaube, gerade gegen München hat man gesehen, auf was für Kleinigkeiten es immer wieder ankommt. Aber ich glaube, dass wir am Ende wirklich solide gespielt haben bisher und uns dann auch mit der Leistung, die wir eigentlich zeigen wollen, uns dann auch ins Finale gespielt haben. Das ist das Finale und ich glaube, wir wussten, ob jetzt Berlin oder Köln kommt, das wird auf jeden Fall die schwerste Serie. Und die Eisbären haben über die letzten Jahre gezeigt, dass sie wissen, wie man gewinnt. Und um jetzt Meister zu werden, muss man den Meister schlagen. Und ich glaube, es wird eine natürlich sehr intensive Serie wieder. Berlin-Mannheim ist immer ein Spiel für sich. Und ja, wir freuen uns und sind bereit.
Ja, ich glaube, wir sind sehr gut in Fahrt gekommen, das schon nach der Olympiapause. Und haben den Weg jetzt in den Playoffs uns gesteigert von Spiel zu Spiel. Und wir haben in den richtigen Momenten und Phasen die richtigen Entscheidungen bzw. auch Tore gemacht. Und freuen uns jetzt natürlich, dass wir unter den letzten beiden Mannschaften stehen. Ja, ich glaube, das wird eine schöne Rivalität. Ich glaube, die zwei erfolgreichsten Mannschaften stehen im Finale. Das heißt ja schon einiges. Ich glaube, Mannheim ist die ganze Saison sehr konstant gewesen und wird uns alles abverlangen. Wir freuen uns drauf und stellen uns auf eine lange Serie ein.
Die nehmen wir gerne, auch den kompletten Weg. Spiel 7, warum nicht? Könnte ja mal wieder gut tun, auch in so einer Finalserie. Also auf jeden Fall mega. Also wer da nicht dabei ist und wer das nicht von vorne bis hinten sich
reinzieht,
der hat Eishockey nie geliebt. Ja? Herrlich. Also ich freue mich schon ein bisschen wie ein kleines Kind. Geht los am Freitag mit Spiel 1. Das Ganze dann live aus Mannheim, natürlich auch live bei uns, wo denn sonst?
Eine Stunde Vorlauf übrigens,
ab jetzt. 19 Uhr, genau, ja. 19.30 Uhr das Spiel und wir starten mit der ausführlichen Berichterstattung, wie Rick schon richtig angemerkt hat, um 19 Uhr. Also damit ihr auch nichts verpasst, es gibt viele Details vorneweg, wir haben ein bisschen was vorbereitet. Natürlich gucken wir auch ein bisschen in die Historie der Serie in dieser beiden Mannschaften.
Das heißt, wir dürfen jetzt gar nichts mehr sagen.
Doch, ihr dürft alles sagen. Das haben wir ja dann. Also ihr habt das ja auch gleich schon vergessen, was ihr jetzt gerade gesagt habt. Also dann hat das vielleicht auch der eine oder andere Zuschauer auch schon wieder vergessen und freut sich dann umso mehr, wenn wir es nochmal auf den Teller bringen. Ja, da gibt es Abendessen, 19 Uhr am Freitag.
Ja.
Ja. Also lass uns reintauchen in die Serie. Was spricht vielleicht für den Titelverteidiger, weil immer automatisch etwas für einen Titelverteidiger spricht, weil er ist die Mannschaft oder es ist die Mannschaft, die du schlagen musst. Ihr habt das schon angesprochen. Basti hat das, ich glaube, du warst in der Sendung auch dabei, thematisiert mit dieser Hydra. Also du versuchst immer wieder, wir können das ja auch nochmal bildlich zeigen.
Ja, es ist so schön.
Es ist wirklich schön, weil es so passend ist.
Ja.
Erklär das gerne nochmal.
Also es war links Straubing, die haben es im Viertelfinale versucht.
Das ist richtig.
Gegen die Eisbären Berlin. Und der Hydra, man bekanntlich aus der griechischen Mythologie, schlägt man einen Kopf ab, wachsen zwei nach. Und genauso war es bei den Eisbären. Da ist einer für den anderen eingesprungen. Immer wieder kam einer, Ty Ronning natürlich in der Viertelfinalserie überragend. Dann kamen die Kölner Haie und da ging es genauso. Und da hat sich es noch mehr auf ein paar Schultern verteilt irgendwie bei den Berlinern. Und ja, je mehr man darauf eingeschlagen hat, desto mächtiger wurde die Hydra.
Also eine Tiefe, die ihr eben schon angesprochen habt, was ja brutal ist, weil die Mannschaft eben gar nicht so viel Tiefe ja haben kann, aufgrund der wenigen Spieler, die am Ende dieses Finale auch nur oder die Serie nur bestreiten können. Aber 16 Torschützen in den Playoffs. Also 11 verschiedene Torschützen nur in dieser Halbfinalserie. Das sind schon mal Fakten für eine Qualitätsbreite, trotz dessen, dass sie gar nicht so breit ist.
Ich habe natürlich auch die Tiefe aufgeschrieben und genau differenziert die Tiefe. Weil eigentlich fehlt ihnen ja die Tiefe, wenn man sie jetzt rein von der Quantität anschaut. Es fehlt ihnen Hildebrand, Meisterschaftstorhüter. Es fehlt ihnen Geibel, vielleicht mit die Entdeckung letztes Jahr.
Nationalverteidiger.
Es fehlt ihnen Byron, Meisterschaftenkult. Es fehlt ihnen Bergmann, der Toughness reinbringt, der Meisterschaften geholt hat. Für den Kodorenko, da wisst man nicht so viel drüber, weil er die ganze Zeit verletzt ist. Aber das sind natürlich nicht irgendwelche Spieler, sondern das sind eigentlich faktisch qualitativ hochwertige Spieler, die nicht mehr zum Einsatz kommen können. Und trotzdem ist die Tiefe da. In einem Kader, das haben wir vorher versucht zu erklären, wo dann was passiert, wo du weißt, wir sind nur noch zu 20. Es kommt keiner mehr dazu. Das heißt, wenn jetzt einer rausgeht oder irgendwas passiert, müssen wir untereinander die Rollen übernehmen. Wir müssen das irgendwie intern leisten. Und das ist Berlin gelungen auf eine Art und Weise, wo ich ganz ehrlich sagen muss, dass sie sich so steigern können, hätte ich ihnen nimmer zugetraut, muss ich fairerweise sagen. Mir war schon auch klar, und das haben wir nicht nur hier besprochen, sondern sehr oft, mir war schon auch klar, dass Berlin ein anderes Gesicht zeigen wird nach der Olympiapause, weil es ganz logisch war, weil Verletzungen zu Ende gehen, weil Spieler, die kaputt gespielt wurden, wieder Kraft haben und so weiter und so weiter. Für die war die Olympiapause vielleicht der größte Vorteil wie von allen Teams, weil die Möglichkeit hatten, einen Reset-Knopf zu drücken, die kaputten Spieler.
Wobei es auch ein bisschen gedauert hat, bis der Reset-Knopf dann wieder
Klar, weil sie sich ja zum Teil einspielen mussten, weil Spieler ja dabei waren, wie Wissmann, der ja gar keine Spielpraxis hatte, der jetzt aber ein brutaler Faktor wieder ist in den Playoffs, der punktet, der defensiv stark spielt, der die Scheiben hält,
der
Jonas Müller auch nochmal als Pärchen, durch das, dass er so gut geworden ist, Jonas Müller nochmal mitgenommen hat und die wirklich auf einem Niveau spielen, das ist wirklich internationale Topklasse jetzt gerade. Also das ist das, was ich meine. Die haben das intern gefunden, sich zu steigern, auf eine durchaus spektakuläre Art und Weise. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit Mannheim ganz kurz, dann ist das eher konstant, dann ist es ruhig, dann ist es bedacht, dann ist es geplant. Das ist schon ein bisschen anders von der Emotionalität des Ganzen.
Ich muss schon auch sagen, wann hat Mannheim zuletzt so eine insgesamt ruhige und konstante Saison gespielt? Genau. Also da musste Jahrzehnte zurückschauen, wenn es das überhaupt
gab. Und das meine ich positiv.
Also, ja, positiv. Auch im Gegensatz zu Berlin.
Kaum Reihenwechsel und so, es war alles total stabil.
Richtig. Ne? Die Reihen spielen bis auf wirklich kleine, marginale Verletzungen, spielen diese Reihen seit Saisonbeginn durch. Ja.
Also es ist sehr unterschiedlich. Es ist so ein Auf und Ab in Berlin.
Aber es sind ja irgendwie auch Mannheim, die Clubs, die immer so unterschiedlich gegeneinander sind und eigentlich polarisieren, sich gegenseitig. Weißt du, wenn ich in die Geschichte schaue, Mannheim hat die geschlagen im ersten DEL-Finale von Berlin 98. Das war die Hochzeit der Adler damals, Ende der 90er Jahre, als sie in 5 Jahren 4 Titel geholt haben, unter anderem auch den Titel-Hattrick, und da war genau Berlin zwischendrin. Dann gewinnt Berlin gegen Mannheim seinen ersten DEL-Titel überhaupt in dem Finale 2005. Auch das ist so, dann wieder so ein ganz besonderes Ding. Das Finale 2012 war vielleicht eines der ersten Finals, die es jemals gab in der deutschen Eishockey-Liga. Wer das nicht genau weiß, war Best of Five. In Spiel 4 führt Mannheim zu Hause 5-2, 14 Minuten vor Schluss. Da wurden damals, und das ist ja auch kein Gag, wurden damals schon diese Utensilien wie Caps, Meistershirts und so kurz hinter die Bank gestellt und alles. Berlin gleicht das Ding hinten raus noch aus und gewinnt in der Overtime und gewinnt dann Spiel 5 zu Hause. Also es war komplett irre, diese Finalserie, die auch qualitativ sensationell war, die wirklich auch alles hatte. Und das ist nur die Finalgeschichte zwischen diesen beiden Clubs. Und allein die gibt ja schon so viel her.
Aber das 2-12er-Ding ist natürlich absolute Legende. Keine Frage.
Das ist insgesamt eine Serie, die hat schon viel Explosionspotenzial.
Ja, das hat sie auch noch. Aber das hatte sie schon immer.
Ja, aber eben aus diesem Grund, weil es so gewachsen ist.
Genau.
Ja, weil es wirklich eine gewachsene, ja, ich mag das Wort nicht, aber
Rivalität.
Ja, das ist schöner.
Ja,
aber auf sehr hohem Niveau, die Rivalität.
Auch natürlich ja angestachelt durch das, was zuletzt passiert ist. Jetzt also auch die letzten Serien, die wir hatten. Also letzte Halbfinalserie war es ja ein deutliches 4-0 für die Eisbären. Da hatte Mannheim ja eigentlich noch keine Aktien drin. Also ich sag mal, da waren sie wirklich jetzt verhältnismäßig deutlich noch unterlegen. Ja. War nicht knapp oder sowas, am Ende glaube ich mit 19-4 Toren. Also das waren schon Ausrufungszeichen von den Eisbären Berlin. Das ist ja jetzt eine ganz andere Nummer. Also das ist ja jetzt mehr als Augenhöhe, was Mannheim sich in den letzten 2 Jahren jetzt wieder erarbeitet hat, also auch durch Dallas Eakins. Also ist es eigentlich jetzt so ein Viertelfinale, Halbfinale, jetzt Finale mit dem Trainer Dallas Eakins? Bedeutet, er hat eigentlich jetzt die Mannschaft zusammen und die Mannschaft gebaut, die nur diesen Weg gehen konnte, also die eigentlich zu 100% bereit ist für den Titel?
In meinen Augen ja. Also du erkennst schon, dass die Mannschaft gebaut wurde. Du merkst auch, dass er die Mannschaft selber gebaut hat. Das erklärt die wenigen Wechsel in der Saison in den Reihen, weil er klar Spieler geholt hat, mit Reihen schon, mit Vorstellungen, wer wo spielen soll, welche Rolle, dass der Spieler übernehmen soll. Durch das, dass er Erfolg gehabt hat, musste er auch nicht so viel ändern. Hat jetzt am Schluss nur ein bisschen was dazugeholt. Und trotzdem bleibt so, auch wenn die Mannschaft von ihm wirklich sehr clever, und das sagen wir das ganze Jahr schon, gebaut ist, wenn du Trainer, ich habe mir alles aufgeschrieben, Torhüter gegen Torhüter, ja, Verteidiger und so weiter, wenn du, ich bin doch gerade dabei, wenn du die Trainer dann miteinander vergleichst, dann bleibst du trotzdem dabei. Der ist erst das dritte Jahr da. Und Sergio Barr hat trotzdem noch nie eine Serie verloren in den Playoffs. Mhm. Also es ist ja trotzdem was, was bleibt. Ist der Kader aber so gut wie noch nie bei Mannheim? Sind die Vorzeichen so groß wie die letzten Jahre seit 2019 unter Pavel Groß? Nicht. Da sage ich ja. Das ist die beste Möglichkeit für Mannheim, jetzt nach einem Titel zu greifen. Mhm.
Weil du den Mythos Sergio Barr gerade ansprichst, also 47 Siege aus 42 Playoff-Spielen, über 75% Siegquote. Also der Typ macht halt irgendwie in den Playoffs mit seiner Mannschaft immer viel richtig. Und das macht ja auch was mit dem Gegner. Basti, glaubst du, dass das ein Aspekt ist oder ist das nur was Mediales, dass du irgendwann auf einmal da stehst und denkst, auch vielleicht als Mannheim, trotz aller Confidence, trotz aller breiter Brust, trotz der Stärke deiner eigenen, du bist dir dessen bewusst, dass du dieses Jahr eine Mannschaft hast, die natürlich auch in der Lage ist, Berlin zu schlagen in einer Serie. Aber dass du rausgehst und weißt,
Das sage ich dir im Coaching-Staff nicht. Weil Dallas Aikins so selbstbewusst ist, dass den das nicht interessiert, wie viele Serien der Serge vielleicht schon gewonnen hat oder was auch immer.
Aber man hatte ja das Gefühl, es ist ein Aspekt gewesen, zumindest bei den Straubing Tigers. Ja, es ist vielleicht auch ein Aspekt gewesen bei den Kölner Haien, dass du auf einmal denkst, jetzt spielen die Berliner wieder so gut, jetzt kommen sie doch wieder um die Ecke, wie ihr es schon angesprochen habt.
Aber ich glaube bei den Adlern nicht. Die Adler sind anders mittlerweile. Mhm. Vielleicht war das vor ein paar Jahren ein Aspekt. Das war 12 kein Aspekt. Letztes Jahr hat es sportlich einfach nicht gereicht. Aber ich glaube, dass die ein ganz anderes Mindset haben. Und was mir bei den Adlern zum Beispiel gefällt, ich fand die in der Hauptrunde relativ, der Ausdruck ist auch nicht schön, aber so sehe ich es maschinell. Da geht es mir ein bisschen um Emotionen. Wie spielen die? Spielen die mal, lassen die sich auch von sich selber ein bisschen mitreißen? Aber das haben die nicht gemacht, sondern da ist immer das Gefühl, die Adler spielen gute erste 10 Minuten, spielen brutal, spielen Gegner an die Wand, hören dann aber auch wieder ein bisschen aus und nehmen so Gas raus. Auch wenn sie 2-0 führen, okay, dann spielen wir im zweiten Drittel auf Verwalten und so. Die haben nie, glaube ich...
Aber ist das nicht smart?
Ich sage ja...
Ich frage mal.
Ja, das ist smart.
Man darf doch mal noch
fragen. Du darfst auch Zwischenfragen stellen. Man darf
doch extra so einen Trailer, den
wir machen. Das ist smart. Ich sage nur, ich glaube, dass diese... Ich habe immer das Gefühl gehabt, Mannheim ist nie ganz losgelassen worden, auch emotional in der Hauptrunde. Ich finde jetzt in den
Spiel 3 gegen Berlin mal.
Ja, in den Spielen gegen Berlin, ja. Aber über die ganze Saison gesehen. Heieiei. Und ich glaube, jetzt in den Playoffs habe ich das Gefühl, dass Mannheim da, wenn du auch einen Plachtin im Interview vorhin eben gesehen hast, der lacht, der freut sich, der ist euphorisch. Und das finde ich ein bisschen anders bei Mannheim, finde ich neu an Mannheim, finde ich gut an Mannheim, weil die auch diese Emotionen jetzt voll dabei haben für diese Playoffs. Und deswegen, was willst du anders erwarten? Also ein hochemotionales, sportlich Weltklasse-Duell, hoffe ich. Mhm. Weltklasse lassen wir jetzt weg, aber hochklassig.
Ja, immer gerne. Also ich glaube auch, dass das ein anderes Mindset ist und dass das vielleicht dann für Mannheim auch den Unterschied machen kann. Aber die Frage ist ja auch mal, wer oder was macht am Ende den Unterschied von Mannheimer Seite oder für die Mannheimer?
Müssen wir jeden Mannschaftsteil zerlegen
jetzt. Dass es der erste Titel werden kann seit 2019. Für so eine Organisation ja auch eine endlose Durststrecke. Das darf man ja auch nie vergessen. Also das ist ja wirklich eine lange, lange Wartezeit für so einen Verein von der Größe, von der Power, von dem Selbstverständnis, von der Historie. Also ich glaube, dass das Umfeld wünscht sich nichts mehr als diesen Titel 2026, dann noch gegen Berlin. Ich glaube, es würde für Mannheim und die Fans nochmal so ein i-Tüpfelchen bedeuten. Wer kann es denn wuppen, Goldi?
Ich habe mir mal die Mannschaftsteile angeschaut. Wenn du jetzt nur mal drauf schaust, auch Torhüter. Statistisch kaum Unterschied. 91,5 bei Franz Repp zu 91,7 bei Stettmar. Mhm. Verteidiger, hast du bei beiden Spielern wie Gawanke, wie Mettinen, die Punkte bringen, die Tore schießen? Das hast du aber auch bei Berlin mit Wissmann, mit Müller, mit seinen 5 Treffern in den Playoffs, wenn ich auf die Stürmer
schaue. Jetzt auf einmal ein bisschen, ne? Die einen Step gemacht haben. Jetzt haben genau. Müller 4 aber Tore momentan, von den 5 in der Halbfinalserie. Ne?
Ja, absolut. Bei den Stürmern ist es so, natürlich sticht ein bisschen von den Punkten wieder Ronning raus. Der war aber in der Halbfinalserie, wenn ich ehrlich bin, gar nicht so der Faktor. Da war es die Tiefe. Und Schütz steht mit seiner Reihe bei Mannheim, der die meisten Punkte hat, vielleicht genau für diese Tiefe und für diese unterschiedlichen Rollen, weil du hast da El drin mit jemandem, der ein harter Arbeiter ist, du hast Michaelis, der ein smarter Spieler drin ist, du hast Schütz, der eine Energie reinbringt, der die Tore schießen kann. Auch da sehe ich nicht so viel Unterschied. Trainer haben wir schon gehabt. Jetzt rein von der Statistik hast du den größten Unterschied bei den Special Teams. Du hast momentan zusammengezählt 114% bei Mannheim zu 102 bei Berlin. Von der Spielweise.
Powerplay und PK genau. Zusammen.
Von der Spielweise her ist es unterschiedlich, das finde ich schon spannend. Ich finde, Berlin hat alle Meisterschaften über die Offensive geregelt. Und ich finde, wenn ich dieses Jahr Mannheim anschaue und auch wenn ich zurückdenke, 2019, auch unter Pavel, da war die Defensive schon der Faktor, damit sie letztendlich die Meisterschaft holen. Also Mannheim kann auch über die Defensive regeln. Und jetzt komme ich hin, ich muss mich ja irgendwie festlegen, Toughness ist ein Faktor für mich. Sehe ich marginal vielleicht Mannheim tatsächlich ein Stück vorne. Die Nerven sind ein Faktor. Kommt der Druck dazu auf einmal? Wer geht da leichter damit um? Sehe ich marginal vielleicht Berlin im Vorteil? Die Frage ist für mich schon, wie oft kann sich Berlin neu erfinden? Schafft es Berlin noch mal, dass es sich neu erfindet? Also das ist ja...
Noch mehr Hydra-Köpfe.
Das ist ja wirklich Wahnsinn eigentlich. Das ist ja fast unvorstellbar. Und dann, wenn ich mir alles anschaue, bin ich beim absoluten Putt. Und dann gehe ich dahin, was bisher immer den Ausschlag gegeben hat. Bei beiden Mannschaften, alle haben ihre Heimspiele gewonnen. Das Heimrecht liegt bei Mannheim. Und ich habe vor der Saison die Aussage gemacht, ich glaube, dass Berlin die Mannschaft ist, die du schlagen musst. Auf dem Bauchgefühl, glaube ich, sehen wir dieses Jahr einen anderen Meister.
Das hat er wirklich
und
gesagt.
Und aus dem Heimrecht heraus für Mannheim ist mein Tipp, dass Mannheim die Meisterschaft holt.
Hat er das wirklich so gesagt?
Ja, das hat er vom Satz her fast genauso
gesagt. Ich habe genauso gesagt, weil es gibt Sätze, die sage ich genau gleich, aufgeschrieben, weil ich nicht möchte, dass ich falsch zitiert werde.
Wer soll dich zitieren irgendwo?
Der war gut.
Aber über was er sich alles Gedanken macht.
Na klar. Was meinst du, wie viel? Tausende, Abertausende.
Während du das gesagt hast,
jetzt mitgeschrieben haben.
Schreibt dir der Scherz gerade übrigens. Du kannst nachher gleich in deine E-Mails reinschauen. Das darfst du so nicht mehr behaupten.
Ach so.
So, jetzt ist leise, weil die E-Mail ankommt.
Nee,
ich wollte die Frage weitermachen.
Weil du hast die Kelle ja schon hochgehalten. Das heißt, Basti fehlt noch.
Ja, ich muss auch sagen, ich wurde gezwungen, diese Kelle zu machen.
Ja, setz doch mal an.
Ich bin da kein großer Fan.
Mit Geld wurdest du gezwungen, in diese Sendung zu gehen und die Kelle zu machen.
Ich wurde von dir mit Gewalt dazu gezwungen, raus. Jetzt mach endlich diese Kelle. Und ich dachte, wir haben das nur so für uns besprochen eigentlich. Also ich bin ja kein großer Freund dieser Vorhersagen. Und ich will auch keinem Team irgendwas...
Wir haben ja auch gleich noch einen Orakel, aber
ja, das haben Meinung wir auch
trotzdem.
Das haben wir
brauchen
noch.
Sie heute,
Basti. Ich glaube, für mich, und das ist auch was Privates.
Wir sind unter uns hier sozusagen.
Ich weiß, dass wir unter uns sind, aber es ist noch ein bisschen privater, weil da geht es um Recht haben und um Eishockey-Fachwissen haben, ja oder nein. Und nie mehr Gegenreden zu bekommen. Bleibe ich dabei, dass die Eisbären diesen Run fortsetzen. Sie werden wieder einen Auswärtssieg holen. Und deswegen ist mein Meister mit dem neuen Titel-Hattrick die Eisbären Berlin erneut.
Okay, also wir haben festgestellt, es gibt da eine
auch gegen
verbale häusliche Auseinandersetzung im Hause Schwede.
Von wem hast du denn Angst, dass dich jemand anmacht? Du hast ja gerade gesagt, damit du nicht wieder Stress kriegst. Wohin kriegst du denn Stress?
Stress kriege ich gar nicht.
Aber wer hat dich denn zurechtgewiesen?
Er will nur der King Louis im eigenen Haus bleiben.
Ja, genau.
In welchem Haus denn?
Das zieht sich seit, in der Wohnung, wir haben ja kein Haus. Das zieht sich seit letzten Herbst.
Ach, bei euch daheim?
Ja.
Ah, jetzt verstehe ich. Entschuldigung.
Das zieht sich seit letzten Herbst, dass immer gesagt wird, die Eisbären werden es nie machen diese Saison und es wird jemand anderer. Und ich sage immer, die Eisbären kommen schon irgendwann, spätestens wenn die Playoffs losgehen.
Ich habe mir noch einen Namen notiert. Wir haben ja schon über viele Namen auch ein bisschen gesprochen. Wir haben die Torhüter ein bisschen gegenübergestellt, wenn man so will. Also Franz Repp mit einem Stettmar, der...
Deutsches Torhüter-Duell übrigens.
Ja.
Finde ich auch ganz geil im Finale.
Und übrigens interessant...
vielleicht auch zwei, die mal bei der Weltmeisterschaft sehen.
Ja, und bei Franz Repp hatte ich gar nicht so auf dem Schirm jetzt im ersten Moment, dass er natürlich ja auch in den letzten zwei Jahren gar keine Playoffs gespielt hat. Also erst durch den Wechsel nach Mannheim ist er jetzt eigentlich auch... ein Final Starting Goalie geworden, ne? Weil vorher war Gudlewskis immer ein bisschen davor, also auch in dem Jahr, wo Bremerhaven dann Finale war, dadurch hatte er gar nicht so diese Spiele und auch diese Erfahrung noch nicht so, wie man es eigentlich meinen könnte, auch mit seinem Alter und seiner Qualität. Also auch nochmal ein ganz spannender Fakt, weil Jonas Stettmeier sogar schon mal 23 mit Ingolstadt damals gegen München in der Finalserie auch ein bisschen durch Zufall, durch Schulterverletzung, aber auf einmal schon drin war. Also er kennt diese Situation und die spielt er jetzt auch nochmal mit einer ganz anderen breiten Brust, einem ganz anderen Erfahrungsschatz logischerweise, auch wenn er immer noch erst 24 ist.
Auch wenn wir jetzt schon die Kelle weggeben haben, also ein guter Punkt nochmal. Also dass man das nochmal aufnimmt. Ich finde, Stettner war ein brutaler Faktor auch schon gegen Straubing. Um das einfach mal zu sagen. Ja. Also da hätte man auch vermuten können, dass Haukeland mit seiner Erfahrung einen Unterschied macht. In Wirklichkeit war es aber Stettmann, muss man fairerweise sagen. Ich habe ihn auch extrem stark im Halbfinale gesehen. Und das Gleiche gilt für Franz Repp. Das haben wir schon kurz auch, wir haben beide schon angerissen. Das waren absolute Faktoren. Gegen Schwenningen war es vielleicht nicht so wichtig. Also gegen Schwenningen.
Wo bist du jetzt?
Köln gegen Schwenningen?
Nein, bei Mannheim im Viertelfinale.
Bremerhaven.
Gegen Bremerhaven.
Ja.
Da war es eher vielleicht die Herausforderung, dass er gegen seinen alten Club spielt.
Ach so.
Aber ich finde, in München ist diese Qualität im Halbfinale, ist es noch mehr in Erscheinung getreten.
Ja.
Ja, wie er sich insgesamt auch über die Saison entwickelt hat. Ich finde schon nochmal, dass er einen brutalen Sprung einfach gemacht hat. Das muss man einfach so sagen.
Allein an Souveränität.
Genau, die Art und Weise, wie der da spielt und alles. Ich finde es auch hervorragend, beide, die Entwicklung von beiden Torhütern. Und deswegen finde ich es auch total spannend, dass zwei deutsche Torhüter da sind, also wie das ausgeht.
Haben wir noch Nerdwissen oder nicht?
Ja, immer. Da haben wir aber was für dich vorbereitet, bevor du deine Zahl
sagst. Ja, nicht, weil du weißt das gar nicht, was ich sage.
Deine Zahl, bevor wir deine Zahl.
Wir haben doch, guck mal hier, da, extra einen Einspieler. So, jetzt bitte. Nerdwissen Teil 1.
Das 11. deutsche Torhüterduell in einem DEL-Finale.
Siehst du?
So. Du, dann passte das doch perfekt gerade. Aber siehst du, er wusste, was du sagen wolltest. Also, es ist ja echt schlimm.
Das ist wirklich schlimm.
Ihr solltet mal die Scheidung bekannt geben. Das ist ja wie eine Ehe seit 35 Jahren. Jeder weiß schon, was der andere vorher sagt.
Ja, aber wir versuchen
adressiert.
In der Schweiz zerbrechen gerade viele Beziehungen. Deswegen, vielleicht schaffen wir es in Zürich.
Ganz ruhig, Patrick. Also. Ich mache mir auch viele Gedanken, wie man die Sendung eigentlich verbessern könnte. Und wir wollen eigentlich mehr auf Clash gehen.
Ist dir bisher noch nicht gelungen, aber die Gedanken können ja
noch kommen. Ja, aber wir haben das mal eingegeben, auch da haben wir was vorbereitet, wie wir eigentlich mit dieser Sendung umgehen. Guck mal.
Ich glaube, dich hat keiner verstanden. Also die Frage war übrigens, ne? Also wir haben... Du wolltest sagen, auch mal die KI gefragt.
Ja.
Ne? Dementsprechend, wie man die Sendung vielleicht noch verbessern könnte.
Vielleicht sind alle nach Hause gegangen da draußen.
Das war nicht gefragt, aber das ist ja gut. Jetzt hast du natürlich mit deinen kruden Gedanken die Regie komplett unter Druck gesetzt. Ja, keiner wusste, was du sagen wolltest, weil du so einen Schmarrn gelabert hast.
Also Moment mal.
Du forderst hier einen Trailer nach dem anderen ab und keiner weiß überhaupt, was du meinst.
Du bist gar in der Position, das abzurufen, das macht das sehr schwer.
Wer sagt denn, dass ich nicht in der Position
bin? Du bist hier ein stumpfer Experte, mein Freund, das wollte ich dir nochmal sagen.
Also hör mal so.
Endlich wird's lustig.
Der Erste holt das Essen da unten, weil er beim Inder bestellt hat, der läuft da hinten rum, der andere ist vorne eingeschlafen, da hinten macht eine Raucherpause. Ja. Da kann man noch ein paar Trailer reinholen aus dem Park, wo du herkommst.
Ja, genau. Jetzt sortieren wir uns noch mal ganz, ganz ruhig, mein Freund, bevor du mit deinem Wohnmobil in Urlaub fährst. Wir wollen mal ganz locker
nochmal drüber. Urlaub fährt schon wieder in Urlaub. Mit dem Wohnmobil fährt man doch zur Eishockey-WM. Das solltest du inzwischen schon gesehen haben.
Ja, das ist auch richtig. Ja, das
also habe ich dich ja schon verortet. Und du hast das nur aufgeklebt, du Honk.
So. Eigentlich wollte ich jetzt noch ganz sachlich, bevor wir auch auf das Orakel kommen, Leute,
ich
wollte zwei Namen reinschmeißen, da lasse ich mir jetzt auch nicht
on the road again
von abbringen.
Ja, bitte.
Wir haben über die Torhüter geredet. Mettin ist sicherlich ein Verteidiger, der...
Schau, sind schon weg.
Das ist die Live-Schalte in die Regie und wir verstehen das.
Aus, alle weg.
Wir verstehen das.
Was man
Sie weiß. Sind alle abgehauen.
Nein.
Doch.
Der ist
oder unter Tisch.
Der ist mit dem Kopf auf die Taste gefallen, wo er sich selber auf Cam schaltet.
Da ist er wieder.
Hallo. Mikey, schön, dass du wieder da bist.
Ja, hallo, grüße euch.
Wir brauchen dich ja.
Wo aufgewacht oder
zu dir gekommen? Ich war kurz Essen holen.
Ja.
Tikka Masala.
Ja, immer. Ich brauche dich als moralischen Beistand.
Tandori
also, der beste Verteidiger des Jahres, vielleicht auch das bessere Wort, genau. Offensivverteidiger des Jahres, hier wird mir wieder eine Parade gefahren. Also schwierig zu finden für die KI sogar eine Sendung, die besser ist. Merkt man gerade auch in den letzten 3 Minuten. Diese Qualität ist beeindruckend, gar keine Frage.
Es war vielleicht die beste, also wenn du Best-of machst aus dieser Staffel,
dann
wären es vielleicht die letzten 3 Minuten.
Ja, genau. Da hat sich schon alles,
damit ist alles gesagt,
aber rausgestaffelt.
Dann findest du nie eine bessere Sendung.
Ich wollte eigentlich nur noch Justin Schütz nochmal anmerken. Weil ich finde,
was ist denn wieder?
Lass Frage, es erst mal ausreden. Tut der Mannheim gut mit seiner Art? Justin ist irgendwie ein Typ, der gibt mal auch andere Interviews, ist einfach ein Spieler, der mit dieser Freude spielt. Du magst das ja auch immer, allein wie er die Tore manchmal feiert, das ist eine besondere Art und Weise. Und was ich auch da nochmal sagen wollte, ich fand das beeindruckend bisher, wie er auch jetzt wieder in den Playoffs diesen Stempel aufdrückt mit seinen Toren, aber eben auch nach einer nicht einfachen Phase, finde ich. Ne? Also, der war bei Olympia der Spieler, der gar nicht zum Zug gekommen ist. Da kannst du, finde ich, auch als Spieler in ein Loch fallen. Und für Justin Schütz, muss man ganz klar sagen, gilt in dem Fall Comeback Stronger. Das finde ich sehr beeindruckend. Das ist mir so ein bisschen aufgefallen, so eine kleine Side-Story von einem einzelnen Spieler, wo ich sage, wow, der ist irgendwie noch mal gewachsen in Mannheim.
Der ist halt an sich so ein geil positiver Typ,
ja,
glaube ich. Und das ist ja umso bemerkenswerter, sich davon nicht runterziehen lässt, sondern sein Spaß vor allem nicht verloren. Und ich glaube, Spaß ist ein ganz wichtiges Thema im Spiel und in der Art von Justin Schütz.
Also, natürlich auch die finale Niederlage mit Köln im Buckel. Und jetzt kann er das mit Mannheim gewinnen.
Ja, möchte ich differenziert beantworten.
Ja, wie so vieles von dir? Mhm.
Weil ich tatsächlich... Gehst du ein, weil du eine Woche nicht spielst bei den Olympischen Spielen? Als Sportler glaube ich nicht. Ist das verdammt ärgerlich?
Ja, es ist ein großer Traum. Jetzt kannst du es aber auch nicht negieren, zu sagen, dass es irgendwie schon...
Er war ja dabei.
Ja, klar.
Er war ja im Kader. Er war ja einer von der Olympiamannschaft. Es ist nur ein Unterschied. Natürlich möchtest du spielen. Du möchtest das zeigen. Ist es für mich im Nachhinein verständlich oder auch davor oder auch dazwischen, dass er kein Spiel bekommt? Nein. Ich hätte ihn spielen lassen, weil ich schätze seine Energie auf dem Eis sehr. Mhm. Ich weiß, dass du ihn einschätzen kannst in Unterzahl, in Überzahl, bei 5 gegen 5. Du kannst ihn einschätzen. Und ich glaube, man kann ihm auch erklären, wenn er nicht so viel Eiszeit kriegt. Mhm. Ist es für mich aber ein Spieler, den hätte ich spielen lassen? Ja. Wird aber so ein Spieler, der so weit gegangen ist, der zum Beispiel auch im Finale verloren hat, jetzt sich auf einem anderen Niveau aber weiterentwickelt, dadurch eingehen, das glaube ich nicht. Das muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen. Ist noch persönlich enttäuscht, ja, so what, get the fucking Ding aus dem Ding raus.
Was, also, aus dem Ding raus?
Ja, ist auch wahr. Also da würde ich jetzt... Da würde ich schon ein bisschen unterscheiden.
Ja.
Also ja, klar.
Der verbale Upperclass.
Da ist man, Ü18-Sendung auf einmal hier.
Da ist man enttäuscht. Aber jetzt... Ich glaube nicht, dass man daran zerbricht.
Ich finde es gut, ich habe dich damit getriggert.
Absolut.
Das ist richtig aus dem Sulki gegangen. Ich bin
chauffiert gleich
hier. Ja.
Was habt ihr denn zwei denn immer?
Jetzt gehst du aber richtig steil hier.
Steil? Ich erkläre nur...
Der Justin Schütz der Studiosendung hier.
Die Qualität
des Spielers. Da haust du noch einen Jubel rein
hier. Die Qualität des Spielers, die definitiv da ist. Und der hat sich gegen viele Sachen durchgesetzt. Auch wenn man in München seinen Werdegang mal anschaut. Ist er kein Natural-Born Goalscorer in München gewesen, muss man auch mal sagen.
Definitiv.
Hat er sich hart erarbeitet.
Ja.
Hätte ich den vielleicht schon früher in einer anderen Rolle auch in München gesehen, war da vielleicht 1 oder 2 Jahre verschenkt.
Ja.
Gegen ihn, nicht für ihn,
ja.
Definitiv, ja. Hat er trotzdem seinen Weg gefunden, ja. Also, ich glaube, so leicht zerbricht man nicht.
Wenn man Rick Goldman heißt.
Nein, wenn man nicht. Justin Schütz heißt, zum Beispiel.
Und auch nicht mir fiel der Name gerade nur nochmal an.
Der Profisportler unterscheidet sich durch mentale Stärke im Gegensatz zu euch zwei.
Ja, du bist das Vorbild an Resilienz und
Toughness. Und wenn er nicht mehr weiter weiß, dann muss er beschimpfen.
Ich beschimpft doch keiner
irgendjemanden.
Du Hirnbrand.
Gut. Ja. Lass uns, weil wir es eben schon gesehen haben, die KI hat orakelt.
Anarchie-Sendung ist das heute.
Ja. Die KI hat orakelt, ihr habt es gesehen, oder? Also,
war knapp, glaube ich, gell?
Es war knapp, sagt die KI. Wie viele Daten da einfließen, wissen wir natürlich nicht, aber es sind zig Millionen, da bin ich mir sicher.
Das hat der Michael mit der Hand
eigentlich. Aber viel wichtiger da draußen ist ja eigentlich Hund, Katze, Maus. Wir haben aber nur Hund, Katze. Was sagt
das ich tierische hätte auch eine Orakel? Maus, aber das lebt immer.
Was sagt das tierische Orakel? Goldi, du hast auch wieder deine Katze mit ins Spiel gebracht, ja, den Johnny. Ja. Und ich habe mich herabgelassen, auch
Der Grieche ist auch dabei.
Tierarbeit an den Start zu bringen und habe unseren Hund Max auch mal in die Spur geschickt.
So, heute fit. Go. Du merkst, wenn man ihn halten muss. Der ist schnell nach Berlin.
Was ist denn das für ein Teil?
Kann man ja gar nichts lesen auf deinen Zettel.
Das ist ein Schnapsglas von mir. Das ist ein Glas, da sind beide die gleichen Leckerlis drin. Jetzt ist er bei Mannheimer Rüben.
Mhm. Ich glaube, ja, dann nimmst du deine Tabletten ein täglich, die da drin liegen.
Ja, jetzt hat die Katze hier. Sie ist wieder bei Mannheim.
Er wägt aber ganz schön ab.
Ja.
Also das war jetzt das Mannheimer Leckerli.
Berlin.
Das ist Berlin. Ach, Berlin.
Er frisst Berlin.
Frisst Berlin, okay. Also 1-0 für Berlin.
Und zack. Zieht auch rüber.
Aber hier, das übrigens, ne, ist wirklich aus Griechenland. Also das ist wirklich ein tierisches Orakel von Delphi. Also das den habe ich extra dafür eingekauft. Nur für diese eine Geschichte, dass das mal passiert. Ja, also erstmal ein bisschen Bock gehabt.
Ja, aber du merkst schon, er bewegt sich schon wie ein Südländer.
Und guck mal, jetzt beim zweiten Leckerli kurz mal rüber geschielt Richtung Berlin. Aber dann doch die hundertprozentige Ansage.
Ah, okay.
A la Manna. Ja, gut gemacht, Max. Guck mal.
1-1.
Hast du ihm Uso-Goodies geben? Uso-Bonbons?
Ja. Denkst du dir?
Frisst er so Uso-Teile?
Was du im Kopf hast, ey.
Nur das Herli.
Wie dem auch sei. 1-1.
Warte mal schnell.
Wir hatten jetzt recht.
Was hat die Katze?
Also ich sag, dass meine...
Was hat denn meine Katze gesagt?
Berlin.
Ja, aber das ist ja kein richtiges Orakel. Er hat
mir widersprochen.
Ja.
Aber er frisst Berlin. Der Hund frisst Mannheim.
Ja.
Er heißt es, er hat sich für Mannheim und Berlin entschieden.
Oh Gott.
Man kann es im Schluss können wir uns so hindrehen, wie wir es wollen.
Ja, und dann wird es auch
1-1.
Leute, ich habe noch ein paar Hot-Tags für euch.
Mhm.
Spiel 1 ist komplett überschätzt. Spiel 3 zeigt erst, wer wirklich Vorteile hat. Ja oder nein?
Ja.
Ja.
Okay. Ein überragender Coach ist in der Finalserie wichtiger als ein überragender Topscorer.
Boah.
Nee.
Du sagst nein?
Nein.
Also Topscorer wichtiger? Du auch, ja. Eher Topscorer? Okay. Finalserien gewinnen nicht die besseren Spieler, sondern die Mannschaft, die schneller lernt in einer Serie.
Ja.
Ja.
Okay, sehr gut.
So kommen wir nie auseinander.
Special Teams entscheiden maximal ein Spiel. 5-5 entscheidet die Serie.
Nein.
Nein.
Nein? Gut. Und eine habe ich noch. Eisbären gewinnen viele Spiele schon im Kopf der Gegner. Spielerisch sind sie gar nicht zu überlegen.
Nein. Also nicht in der Finalserie. Vorher ja.
Ich hätte jetzt auch gesagt, Finalserie oder gerade schon in der Finalserie, weil den anderen ja schon klar ist, wer den letzten Jahre Meister war.
Ja.
Das ist tatsächlich.
Aber ich glaube, dass Mannheim stabiler ist.
Es sind ja auch nur Hot-Takes,
alle anderen auch.
Das ist auf jeden Fall ein Faktor. Das ist auf jeden Fall ein Faktor. Ich weiß aber nicht, ob sie es im Kopf der anderen gewinnen oder ob sie es in ihrem eigenen Kopf gewinnen. Also im Kopf der anderen würde ich jetzt sagen, nein. Mhm. Aber sie, glaube ich, gewinnen das in ihrem eigenen Kopf.
Okay, letzter Hot-Take, der mir zugespielt wurde. Berlin lebt vom Mythos der letzten Jahre. Dieses Team ist schlagbarer, als der Name vermuten lässt.
Nicht mehr.
Ja. Ich glaube, die Meisterschaften von Berlin der letzten Jahre sind unter anderem auch daher gekommen, weil die Mannschaften, gegen die sie gespielt haben, nicht auf ihrem Niveau waren. Die waren nicht gebaut auf dieser Qualität. Ja. Und ich glaube, dass Mannheim dieses Jahr besser gebaut ist. Die haben über Jahre hinweg sich verbessert, in meinen Augen. Auch andere Teams übrigens, wie München, sind schon besser gebaut gewesen als wie die Jahre zuvor. Das könnte man jetzt noch mit ein paar anderen machen. Und deswegen, glaube ich, gleicht sich das Ganze ein bisschen an. Und deswegen muss ich dazu ja sagen.
Gut. Das nur so ganz nebenbei, dachte ich mir als kleine Überraschung für euch beide, ein paar Hot Takes.
Da waren gute Dinge dabei,
ja, die es zu beantworten gibt.
Ja? Ja, das war schon gut.
Super.
Du kriegst auch einen Guti nachher.
Ja, ganz braver. Ein Uso darfst du mitnehmen.
Gut gemacht.
Klein Schlummeri.
Danke. Ein Lob von euch.
Weißt du noch, beim Deutschen Fernsehpreis hat es einen Stand gegeben vom Plomari.
Ich war nicht da.
Ah, stimmt. Deswegen habe ich dich ja gefragt zu klären. Du weißt es noch.
du bist wieder im Gestern. Lass uns doch weiter nach vorne schauen. Also Finalserie am Freitag, vorher natürlich auch noch die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Das vielleicht auch noch als Letztes, wollen wir nicht unterschlagen. Zunächst mal der Hinweis, dass aktuell ja auch die U18-WM läuft in der Slowakei. Die deutsche Mannschaft hat das erste Spiel gegen Schweden leider mit 2-7 verloren. Nächstes Spiel folgt gegen Dänemark und auch noch Tschechien und die USA sind der Gegner. Das alles live bei uns, während wir jetzt quatschen, ist Mittwoch. Am Donnerstag gibt es das nächste Spiel. Kurz vor 12 geht's los. Und dann auch noch am 25. und am 27. eben die Spiele abschließend gegen Tschechien und gegen die USA.
Ist ja morgen brutaler DEB-Tag.
Totaler. Kannst du von mittags kannst du durchglotzen. Nämlich die U18-WM. Dann kannst du dir geben das Spiel der Frauen-Eishockey-Nationalmannschaft live eben auch aus Kaufbeuren gegen die Schweiz. Und danach die Männer, das Ganze natürlich dann, wie gerade schon gesagt, gegen die Slowakei. Nee, in der Slowakei spielen die anderen. Wir spielen gegen die Slowakei zu Hause. Doubleheader in Kaufbeuren. Cool. Also erstmal schön, dass das wieder alles unter einem Dach stattfindet, finde ich. Männer wie Frauen.
Vielleicht ganz kurz zurück zu U18, ganz wichtiges Spiel. Ja. Dänemark, da geht es auch ein bisschen gegen den Abstieg. Also da musst du gewinnen, aus deutscher Sicht. Aber dass man diese Vorbereitung macht, das ist tatsächlich was, was der Deutsche Eishockeybund, glaube ich, vor 2 Jahren war, das erste Mal ins Leben gerufen hat mit dem Deutschlandcup, dass sie die Spiele so austragen. Ich finde es insgesamt sehr smart und sehr schön und insgesamt auch einen großen Eishockey-Event. Also freue mich drauf, euch da morgen zu sehen und die Mannschaften auch.
So ist es.
Dann lass uns nicht mit.
Ich bin morgen nicht dabei, aber ich habe ein paar Eishockeyspielerinnen gesehen, die hatten letzte Woche in der Staatskanzlei Empfang, Olympia-Empfang bei Söder. Ja.
Da warst du.
Die waren da wo der feine Herr sich natürlich rumtreibt, da wo Polit-Sportprominenz ist, da ist Rick Goldmann zu Hause, da fühlt er sich wohl, da denkt er, dass er da hingehört.
Und wo es ein Buffet umsonst gibt vor allem.
Ja, schön. Freut mich. Durftest du noch jemanden mitbringen und hast natürlich nicht an uns gedacht.
Der Platz neben mir war frei.
Aber er hat dich gegrüßt von dort.
Ich hab meine Zettel hinlegen können.
Okay, Phase 2 der deutschen Männermannschaft auf dem Weg in die Schweiz zur WM. Und natürlich gucken wir vielleicht mal ganz kurz auf den Kader. Immer noch früh in der WM-Saison ist auch klar. Wir haben mal Alex Karatschun gehighlightet, weil er frisch dazugekommen ist in diese zweite Phase. Frage an euch, bevor wir vielleicht auch einen Satz über ihn verlieren, und der Bundestrainer tut das auch. Wer ist von den Herren in der Lage, den ganzen Weg zu gehen, dann in die entscheidende Phase, beziehungsweise zur WM in die Schweiz?
Boah, das ist echt schwer dieses Jahr.
Aber ich sehe Fischbuch schon aus jemandem, der da die Möglichkeit hat. Genauso Alexander Blank. Ich bin ja eigentlich immer dafür, dass man auch versucht, den Kader jung zu halten, junge Spieler mitzumachen. Ich finde, er hat ein hervorragendes Jahr gehabt, auch von den Punkten her. Einer der besten deutschen Scorer, wenn nicht sogar der beste. Zwei sind immer in der Hauptrunde.
Wer?
Alex Blank.
Alex Blank war bester deutscher Scorer in der DL, ja.
Das finde ich sehr interessant. Jetzt kommt mit Karatschun noch jemand dazu. Der hat schon mal WM gespielt. Damals
22.
Söderholm, genau. Ist eigentlich schon so ein Spieler, der macht da um die 20 Tore in der Hauptrunde. War verletzt auch, aber trotzdem finde ich einen interessanten Spieler. Kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wer kommt. Also wer kommt vielleicht nicht, wer ist vielleicht beleidigt, weil er bei Olympia nicht dabei war, wer möchte trotzdem
viele
kommen,
Faktoren dieses
wer
Jahr.
Kommt von Nordamerika dazu, das sind einige
in den Playoffs. Red ruhig weiter, Harry fährt den Wagen vor.
Ja. Und für wen fährt Harry letztendlich bei der Weltmeisterschaft dann den Wagen vor?
Na, erstmal den Wagen vorgefahren für Alex Karatschun, der ist gekommen und der Bundestrainer hat sich auch dazu geäußert, rund um das Training in Kaufbeuren, warum und was er von ihm erwartet.
Ja, dass Alex einfach sein Spiel, was man auch aus der Liga kennt, aufs Eis bringt. Er spielt ein sehr physisches Spiel, er kann sich durchsetzen physisch. Er ist stark vor dem Tor, diesen engen Bereichen, und das ist auch das, was wir erhoffen von ihm jetzt im Spiel morgen.
Ja, mit einer Top-Saison, auch die meisten Tore in seiner Laufbahn bisher in dieser Spielzeit, also ist gut drauf, gehört da natürlich auch hin. Okay, ihr habt so ein bisschen auf den Kader geguckt, es ist ja immer nicht nur die Frage, wer geht vielleicht den ganzen Weg, weil es immer noch früh ist, und dann kommen irgendwann ja auch noch die hinzu, die Hüttl vielleicht nicht beleidigt sind, ganz kurz, aber die aus den Halbfinalserien natürlich, wann die dazustoßen, ist dann immer so ein bisschen die Frage. Und am Ende wissen wir erst in Phase 4 so richtig, wo es hingehen wird dann mit dem Kader für die Schweiz. Aber es ist immer eine gute Phase, einfach um auch junge Spieler zu testen oder eben auch Spieler mit wenig Länderspielerfahrung. Also das ist, ja, das ist immer das Gute und das Schöne, wie sich die in dem Umfeld dann auch geben.
Ich glaube, da kommt natürlich auch der Faktor dazu, dass du den deutschen Part in der Liga stärken möchtest und auch muss das Nationalmannschaft. Wir haben schon angesprochen, manchmal ist vor allem für junge Spieler die Eiszeit begrenzt in der deutschen Eishockey-Liga, was natürlich nicht eigentlich für die Nationalmannschaft hilfreich ist. Und da hilft natürlich so eine Verlängerung der Saison. Wenn du jetzt auf diesem Niveau noch mal trainieren kannst, 2-3 Wochen die Saison auch verlängerst, dann noch mal 3-4 Spiele dabei hast, auch wenn du keine Weltmeisterschaft jetzt hast, aber trotzdem auf diesem Niveau einfach noch mal die Saison verlängerst, das ist, glaube ich, schon das, was dir auf der einen Seite Selbstvertrauen gibt für die nächste Saison, ein bisschen auch für Aufmerksamkeit sorgt als Spieler, auch wenn du die WM nicht spielst. Und als drittes natürlich auch was ist, wo du anderes Niveau noch mal siehst. Auch jetzt in der frühen Phase schon, das muss man schon sagen, ist das Niveau international höher als ein Ligaspiel in der DL. Ja. Keine Frage. Und damit lernst du einfach. Und damit ist das wichtig. Und eins vielleicht noch, weil du ja vorher gefragt hast, ich war nur bei den Stürmern, wer könnte es machen? Ich glaube auch zum Beispiel, dass Leon Hüttl einer ist, der definitiv nicht nur Chancen hat, sondern der Faktor ist, glaube ich, für
Faktor
die...
Faktor sein muss dieses Jahr,
glaube für ich. Für die WM, ja.
Für mich ist so, ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, ich glaube, dass wir vielleicht ein paar Probleme kriegen dieses Jahr auf der Mittelstürmerposition. Was heißt Probleme? Nicht, aber vielleicht ein paar Spieler dabei sind, die sonst dabei waren, die dieses Jahr nicht dabei sein werden. Und da ist für mich so Daniel Leonhardt so ein aufstrebender, richtig guter Spieler, der ist stark am Bulli, der ist trotzdem ein guter Spielmacher auch noch. Der ist für mich auch so einer, der, wenn nicht dieses Jahr, aber der wird demnächst mal den Cut auch, glaube ich, für die WM schaffen.
Gut. Lassen wir auch so stehen und beobachten das Ganze natürlich. Wir können ja auch mal auf den Fahrplan schauen der deutschen Mannschaft, natürlich dann auf dem Weg Richtung Schweiz. Das sind die Spiele, alles live und kostenlos bei uns, beim Magenta Sport. 2 Niederlagen gab es zu Beginn gegen Tschechien, das wollen wir natürlich nicht verschweigen, in dieser ersten Phase der Vorbereitung. Jetzt 2-mal gegen die Slowakei, Donnerstag in Kaufbeuren und 2 Tage später dann gegen die gleichen Gegner, die uns ja schon wehgetan haben bei den Olympischen Spielen in Augsburg. Genau. Und dann gibt es noch Österreich, auch ein Spiel in Deutschland, dann in Garmisch, das nur so ganz nebenbei. Und in Mannheim wird natürlich auch nochmal dann der finale Test und alles nochmal glatt geschliffen am 10. Mai gegen die USA in Mannheim.
Wo du dann erst den endgültigen Kader hast. Österreich finde ich schon interessant, weil wenn man mal drauf schaut auf die WM, nur ein kleiner Vorblick, du hast natürlich mit Finnland, USA und Schweiz, sage ich mal, eigentlich 3 Mannschaften drin, die Favoriten sind für die ersten 3 Plätze in meinen Augen. Und hast dann mit Österreich, Lettland und Deutschland eine Mannschaft, die das Viertelfinale noch erreicht. Jetzt wissen wir schon, in Österreich 2 NHL-Spieler werden nicht kommen.
Rossi und Kasper.
Richtig, genau. Aber trotzdem ist das natürlich ein sehr emotionales Spiel immer. Du musst auch erst schauen, wie der Kader ausschaut. Das weiß man dann letztendlich erst am 10. Mai, wenn man gegen die USA spielt.
Und deshalb gibt es am 11. Mai natürlich noch mal eine Eishockeyshow. Vorgemerkt, aufgemerkt, angekreuzt. Denn da werden wir noch mal drauf schauen, wie der Kader aussieht und mit welchen Chancen natürlich auch die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft dann nach Zürich fährt zur Eishockey-Weltmeisterschaft 2026, wo sich ja in der Schweiz, das kann man auch noch mal ganz kurz mit einwerfen, einiges getan hat. Viel Trouble, wir müssen es nicht, glaube ich, dezidiert jetzt erörtern, aber war richtig Alarm durch die Demission von Patrick Fischer, vom Head Coach, der am Ende
ist meine
vom
Sachen Verband, immer noch.
Ja, also es wird immer noch heftig diskutiert. Natürlich war das Thema Nummer 1. Man muss immer noch anfügen, dass das eine gleiche und eine ähnliche Dominanz hat von der Themenlage her, so als wenn bei uns, keine Ahnung, jetzt morgen Julian Nagelsmann zurücktritt, 3 Wochen von der WM. Also diese Wertigkeit von Eishockey in der Schweiz ist ja auch eine sehr besondere. Und das war natürlich ein fulminantes Thema, weil Patrick Fischer aufgrund von einem gefälschten Covid-Zertifikat damals zu den Olympischen Spielen 2022 eingereist ist, dafür auch strafrechtlich verurteilt wurde mit einer Geldstrafe und im Nachgang diese Geschichte jetzt rauskam und irgendwann der Verband dann doch eingeknickt ist, möchte ich mal sagen, und Patrick Fischer entlassen hat oder beurlaubt hat, obwohl sie im ersten Moment eigentlich gesagt hatten, wir sind happy, dass er das so offen jetzt kommuniziert und wir stehen erstmal zu ihm, und dann wurde offensichtlich der öffentliche Druck doch etwas zu groß.
Das hast du faktisch sehr gut zusammengefasst. Es ist natürlich aus Sicht der Schweiz Ohne jetzt auf den Vorfall kurz einzugehen, aus der Sicht der Schweiz ist es natürlich der Super-GAU. Du hast eine Heim-WM, du hast eine Mannschaft, die zweimal hintereinander im Finale gestanden ist. Mhm. Du hast eine Mannschaft, die gewachsen ist und die jetzt eigentlich die letzte Möglichkeit hat, bei dieser Heim-WM, bevor Patrick Fischer eh zurückgetreten wäre,
einmal den ganz großen Peak. Spieler auf dem Peak jetzt noch.
Genau. Magst du noch mal irgendwo
rein? Ich wollte ihn nur ergänzen, wie immer.
Ja. Mit Spieler auf dem Peak. Und er kann es nicht zu Ende führen. Und ich weiß nicht, wie viel Unruhe das reinbringt, ob die Schweiz auch das zu Ende führen kann. Mhm. Also das ist schon auch was, ich meine, Covid hat die Gesellschaft sowieso geteilt, würde ich sagen. Das sieht man jetzt natürlich auch, wie die Leute im Nachhinein damit umgehen. Es gibt auf der einen Seite ganz klare Richtlinien, glaube ich, wie man sich zu verhalten hat, vor allem wenn man in der Vorbildfunktion ist. Auf der anderen Seite, wenn du schon einmal auch strafrechtlich bestraft wurdest, ist natürlich auch die Frage, hast du nicht eine zweite Chance verdient? Mhm. Und die Art und Weise, wie das Ganze natürlich auch noch rausgekommen ist, ist natürlich auch was, wo man das ein oder andere Fragezeichen haben kann oder auch nicht. Das kann man von beiden Seiten betrachten und das passiert gerade in der Schweiz. Es ist eine Riesendiskussion, es ist eine große Diskussion insgesamt in der Gesellschaft und im Sport momentan da.
Das muss ich nur kurz erklären. Er hat es bei einem Mittagessen einem Schweizer Fernsehjournalisten erzählt, weil sie gerade bei einem Dreh unterwegs waren. Es ging so ein bisschen um sein Leben, Dokumentation, was er alles mit dieser Mannschaft und im Schweizer Verband natürlich auch erreicht hat, gerade die Silbermedaillen, also da steckt ja unglaublich viel drin. Und dann hat er das so en passant, nonchalant erzählt und die Frage, die sich da übrigens auch ein bisschen gestellt hat, und auch das hat die Schweizer ein bisschen geteilt und gespalten, hat er das off the record erzählt oder eben nicht off the record, und Themen, die im Journalistischen, wir wissen das, off the record jemandem zugetragen werden, das ist natürlich maximal vertraulich. Also das darfst du nie erzählen. Dafür gibt es diese Off-the-Record-Regel. Und da ist jetzt die Frage natürlich auch, wer hat da möglicherweise einen Fehler begangen? Gab es da einen Fehler? Und hätte das gar nicht rauskommen müssen, sage ich jetzt mal. Und dadurch ist die Lawine natürlich in Gang gesetzt worden. Ne?
Wenn es ein Hintergrundgespräch ist. Also es gibt offiziell angekündigte Hintergrundgespräche. Ich sehe Sachen in beide Richtungen, muss ich fairerweise sagen. Ich glaube, die Art und Weise, man kann im Nachhinein immer anders damit umgehen, dass er einen Fehler gemacht hat, das steht außer Frage.
Absolut.
Ja. Muss man ihn entlassen, 4 Jahre danach? Habe ich aber auch ein großes Fragezeichen.
Ja, also ich glaube, also, das ist vielleicht auch eine Anregung als an alle, die zuschauen, sich da nochmal dezidiert Gedanken drüber zu machen, weil man urteilt natürlich schnell in die eine oder die andere Richtung. Ich sage jetzt auch nicht, das eine ist richtig, das andere ist falsch. Ich sage nur, es lohnt sich, glaube ich. Ich habe auch am Anfang in eine Richtung schnell tendiert und dann sehr viel gelesen, sehr viel informiert und auf einmal kriegst du doch 3-4 Gedanken, die man sich nochmal machen sollte. Und eine Sachlage kann sich ein bisschen verändern. Abgesehen davon, und das ist klar und das steht als Fakt, hätte er das nie machen dürfen. Das ist ein Fehler gewesen. Aber es gibt Richtlinien, warum Leute einreisen oder eben nicht einreisen dürfen. Du kannst auch nicht ohne Visum heute irgendwo hinreisen und kommst nicht rein. Das ist richtig. Auf der anderen Seite.
Aber es gibt Menschen, die machen Fehler und dann ist natürlich auch die Gesellschaft da, dass du eine zweite Chance irgendwo bekommst. Ja? Die Frage ist natürlich, wie viel Moral kannst du dir leisten? Und manchmal leistet man sich sehr viel Moral, vor allem die vielleicht gar nicht so viel haben.
Ja, und das natürlich in einer sehr wichtigen Phase für den Verband, weil die Heim-WM kurioserweise bringt das Rad vielleicht wieder
in die 20er gewesen wäre.
Es wäre die 20er gewesen, die eben aufgrund der Pandemie damals ausgefallen ist. Und jetzt bringt auf jeden Fall die Pandemie nachträglich doch nochmal irgendwie die Schweiz ins Stolpern, ins Fallen, Fragezeichen. Wir sind gespannt, auch sportlich, werden das sicherlich dann auch rund um die WM nochmal als Thema haben. Ich glaube, das geht nicht so schnell weg. Inwieweit es dann auch vielleicht eine Mannschaft irgendwie
doch mehr belastet
als gedacht.
Bitte? Wir werden Zeit haben bei der WM dazu.
Das werden wir auf jeden Fall haben. Ab 15. Mai dann die Eishockey-WM live bei uns. Das ist schön. Ich freue mich, dass ihr dabei seid.
Ja? Wir freuen uns auch auf dich.
Ja, das glaube ich nicht, aber ich habe mich jetzt gefreut. Ja.
Ich freue mich auf dich, was soll ich denn noch alles sagen?
Ja. Dir nimmt man auch gar nichts mehr ab.
Ja. Was ist denn mit dir heute?
Ja, er nimmt dir nichts ab. Ich stehe ja voll hinter.
Weißt jetzt auch nicht, welcher Hydra-Kopf gerade was erzählt hat vom Goldmann. Den einen habe ich schon wieder, dann kommt der andere, wächst da wieder nach. Ach Goldi, es macht doch Spaß, genau. Und das als...
Ja, vielleicht.
Ja, Das als letztes nochmal der Hinweis. Selbstverständlich freuen wir uns auf das große Finale, Spiel 1, dann ab 19 Uhr Freitag live bei uns bei Magenta Sport und eben vorher noch die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Erst die Frauen 16:15 aus Kaufbeuren und im Anschluss 19.45 Uhr dann die Männer-Eishockey-Nationalmannschaft mit dem Auftritt gegen die Slowakei. Dann sage ich danke. Du hast aber wieder versucht, was Gutes zu tun. Und vielleicht können wir das noch kurz mit reinnehmen, Rick. Ein Aufruf von dir.
Ach so, ich dachte, weil der Patrick Fischer bei mir im Keller wohnt.
Nee, nee.
Nein, es war ein Spaß. Liebe Schweizer, bitte kommt nicht
vorbei. Er wohnt bei mir.
Es geht jetzt um was wirklich Gutes. Mikey, haust es nochmal rein.
Ja, Mikey, und dann ist es wirklich
das.
Mikey, bist du fertig?
Das Letzte vom Letzten. Noch einmal, Herr Goldmann, mit einer Aufforderung für das Gute.
Hallo, ich bin Rick Goldmann vom Magenta Sport und ihr könnt ab sofort für ein unglaubliches Eishockey-Erlebnis bei United Charity bieten. Der Erlös geht komplett an Kinderlachen e.V. Gewinne hier 2 Tickets der besten Kategorie für Spiele der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei der Eishockey-WM 26 in Zürich. Gegen Lettland, USA oder Österreich. Mit dabei eine exklusive Behind-the-Scenes-Tour und ein Treffen mit der gesamten TV-Crew am Spieltag. Macht mit bis zum 30. April. Die Gewinner werden im Rahmen der DEL-Finalserie bekannt gegeben. Viel Erfolg!
Super, das hast du danke.
Schön gesagt.
Ja, ja, so schön, alles super. Schön. Also Basti, du hast festgestellt, wir sind auch dabei offensichtlich. Ja? Ja. Das haben wir jetzt gelernt.
Ja,
und ich finde es super, aber wie du deinen Namen auch weißt. Hallo, ja. Ich bin Rick Goldmann. Das ist souverän, sauber, einfach so in die Kamera gesprochen.
Stark. Ja, aber das kommt ja nicht nur hier, sondern wir spielen das ja woanders auch aus, weil wir natürlich versuchen, möglichst hohe Summe für einen guten Zweck zu bekommen.
So ist es.
Dementsprechend muss man sich ja kurz vorstellen. Wir wollen ja freundlich bleiben.
Gut. Kannst du noch Setaki tanzen?
Mit seinem Hund, ja.
Ja.
Also Katze, Hund, 1:1. Wir sind gespannt, wer gewinnt. Danke euch, hat Spaß gemacht, zumindest in Teilen. Und ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Unterhaltung und seid vorbereitet jetzt auf die Finalserie, vor allem natürlich zwischen den Adler Mannheim und den Eisbären Berlin. Spiel 1 ab Freitag und ich glaube, da gibt es nur eins, dabei sein. Bis dahin, macht's gut, Servus und Tschüss.
Live beim Magenta Sport.